Sevgili dinleyiciler, Blutrausch Podcast'a hoş geldiniz.
Und um hier so eine kleine Brücke zum eigentlichen Start hinzubiegen, habe ich ein bisschen was vorbereitet heute. Ich habe ein bisschen eifrig geübt und ich möchte euch beide Kollegen jetzt dazu einladen, mitzumachen, damit ich mich hier nicht komplett entblöße. Ja? Aber ich hoffe auf eine Eigendynamik, die jetzt gleich entsteht.
Oh Gott, jetzt will er wieder singen oder sowas.
Ja, pass auf. Scheiße. Du hast es geschafft. Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon und krepiert.
Das ist zu emotional. Ich bin ganz ruhig rational.
Ich bin ganz ruhig rational. Ich gehe weg zu dem Anfang, komm und sag dir noch einmal.
Erinnere dich, Ekrem, du bist nicht einzelner Champ. Mein bestmöglicher Fan.
Mein größtmöglicher Fan.
Mein persönlicher Stan. Du warst noch Ekrem Bora, Sexy Bora, Kanake und.
Okay, wir müssen nochmal in Ruhe üben. Oh Gott. Aber es gab Zeiten auf jeden Fall, da haben wir das von Anfang bis Ende durchrappen können, parallel.
Das war aus Zeiten, als Echo Fresh noch Musiker war und nicht als der Iran-Mann durchs Fernsehen getigert ist, glaube ich. Ne?
Das ist wohl wahr.
Na bitte.
Ja.
Also, ich sag's euch, wie es ist, ne? Als ich wusste, dass wir heute einen besonderen Besuch haben, war klar, dass ich üben muss, damit wir irgendwie das performen können gemeinsam. Natürlich habe ich euch jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil ihr das nicht wusstet. Serhat, bei dir habe ich irgendwie gedacht, dass du es noch so im FF drauf hast, tatsächlich. Aber wir können auch sagen, es liegt an der Internetverbindung, dass wir so ein bisschen Verzögerung hatten, dass es nicht alles on point war mit uns beiden.
Ich glaube, das lag so ein bisschen an der Aufregung, dass ich da so ein bisschen Textverhaspel hatte.
Wenn ihr das Gefühl hattet, dass ich nicht zu hören war, dann stimmt das vollkommen, denn ich habe gar nicht mitgehört.
Ich dachte, du wärst die Beatbox gewesen. Ja.
Nein, leider nicht.
Immer so, ach, du kannst auch einfach so Geräusche im Hintergrund machen, das wäre auch okay.
Aber jetzt nochmal seriöser Einstieg.
Nochmal das Gleiche.
Nein, jetzt wird hier seriös eingestiegen.
Okay.
Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian. Bei mir natürlich wie immer der wahnsinnig eloquente, charmante und unheimlich insgesamt auch, weiß ich nicht, mir fallen jetzt gerade keine Superlative ein, der großartige Daniel. Bei uns aber heute auch, wie ihr vielleicht eben schon gehört habt, noch eine dritte Person. Es ist mal wieder soweit, einer unserer Freunde hatte mit dem Abend nichts Besseres anzufangen und hat sich einfach dazu gesellt, weil er sonst Langeweile hätte. Ihr genießt ja ganz gerne so die Geschichten unserer 20-jährigen Freundschaft, unsere WG-Anekdoten, unsere, weiß ich nicht, irgendwelche Abschweifungen über unsere Vergangenheit, und heute ist der Mann zu Gast, der das alles quasi möglich gemacht hat, denn der hat uns einander vorgestellt. Ohne den hätten wir uns, ja, wahrscheinlich schon kennengelernt, aber vielleicht auch nicht. Also heute der großartige Serhat zu Gast. Serhat, wie geht's dir?
Hallo meine Lieben, ich wollte mich erstmal bedanken, dass wir so kurzfristig zueinander gefunden haben, dass ich heute auch mal in eurer Podcast-Folge mitwirken kann, und bin ein bisschen aufgeregt. Ich denke, mit in wenigen Minuten, wenn wir ein bisschen geredet haben, ist die Atmosphäre für mich dann auch wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Ist halt so meine
erste. Ja, wenn dein Vino etwas leerer ist.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ich habe das.
Ich glaube, das kommt automatisch. Wir haben ja quasi alles probiert, damit du locker reinkommen kannst, aber es ist irgendwie tatsächlich erfahrungsgemäß so, dass man erstmal so ein bisschen ins Gespräch kommen muss. Ja, es ist tatsächlich so, vor 20 Jahren und ein paar Wochen haben wir uns kennengelernt. Also Serhat und ich kennen uns so ein bisschen länger. Und was ihr da draußen vielleicht, also einige von euch wissen zumindest, ihr hört quasi jetzt die, es ist eine Blutrausch-Folge natürlich, aber irgendwie ist es auch eine inoffizielle erste Stockbrot- und Dosenbier-Folge. Denn ganz zu Beginn hatten wir ja mal die Idee, zu dritten Podcast zu machen. Deswegen ist das jetzt hier ein Highlight für uns.
Richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, was die Aufmerksamkeit, sage ich schon, was die Aufregung angeht, jetzt habe ich mich hier verhaspelt vor lauter, ja, selber Aufgeregtheit. Nee, was deine Aufregung angeht, Serhat, das ist ganz normal, das wird mit der Zeit besser, das wird mit steigendem Weinpegel besser, und ja, wenn wir gleich so ganz locker im Gespräch sind, wir haben ja auch die beste Community der Welt, die werden dir verzeihen, wenn du vielleicht hier und da ein bisschen aufgeregt bist. Ja, du musst dich ja einfach nur zurücklehnen wie Daniel und genießen. Ich habe ja einen Fall mitgebracht, wo ihr beide einfach nur zuhören und ja, reagieren könnt. Du hast ja einen sehr angenehmen Part fürs erste Mal heute.
Das freut mich sehr. Also ich hoffe, die Aufregung kann ich gleich irgendwann mal so ein bisschen ablegen, aber ich bin gespannt.
Das klappt hundertprozentig. Und wie Fabian schon sagte, viele Gäste, die wir bisher hier hatten, die sind irgendwie direkt ins kalte Wasser gesprungen und haben dann irgendwie direkt hier performt und vorgelegt und selbst präsentiert. Also das ist schon irgendwie heftig. Und du wirst merken, dass man hier so als passiver Teil des Ganzen, da hat man es relativ leicht. Man kann dann zwischendurch was Blödes reinsagen und oder Fragen stellen. Dadurch, dass wir uns das teilen, machen wir 50-50, da hat jeder auch nur halb so viel zu tun.
Ja, ich würde sagen, wir springen irgendwie relativ schnell in den Fall. Daniel hatte sich ja gewünscht, dass wir heute relativ schnell zur Sache kommen, weil es mal wieder etwas später geworden ist und weil du morgen, glaube ich, deine Kapazitäten noch so ein bisschen, du wolltest etwas frisch sein und nicht so total verpennt aus dem Bett fallen. Mir ist eigentlich alles egal, ich arbeite am Wochenende wieder nur nachts, deswegen bin ich zu allen Schandtaten bereit, aber naja, ich bin auch damit einverstanden, relativ schnell in den Fall einzusteigen und das ist einer, von dem ich denke, dass ihr den kennt oder dass ihr den damals miterlebt habt, denn der war relativ groß in den Medien und ich bin mir sicher, dass ihr den zumindest am Rande miterlebt habt und ich bin gespannt, Serhat, du auch als jemand, der so ein bisschen True Crime affin ist, ob du da schon mal irgendwie was von gehört hast. Bei Daniel ist es ja eigentlich immer ganz angenehm, wenn ich Fälle auswähle, ich weiß ja zu 99%, der kennt die nicht. Heute bin ich mir nicht so ganz sicher. Heute glaube ich, dass er vielleicht schon mal, wie gesagt, davon gehört hat am Rande.
Also, ja. Die Bilder sind mir auf jeden Fall bekannt. Du hast ja mir oder uns mal wieder im Vorfeld zukommen lassen und ich habe so eine grobe Tendenz in die es Richtung, in die es gehen könnte, in welche Richtung es gehen könnte. So. Ja, und genau, also ich glaube, um da vielleicht so eine kleine Brücke zu schlagen, ich muss morgen tatsächlich zu einer unchristlichen Zeit aufstehen und ich glaube, so dieses Adjektiv unchristlich passt irgendwie ein Stück weit zu dem, was heute in der Folge vorkommt. Kann das sein?
Ja, das passt recht gut, denn wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit relativ unchristlicher Thematik, mit dem sogenannten Satansmord von Witten. Ein Mord, der wie die Bilder vermuten lassen, wie du schon so zwischen den Zeilen hast durchklingen lassen, ja, vermutlich auf satanistischen Motiven, zumindest vordergründig basiert hat. Und das sieht man ja diesem Pärchen da auf den Bildern auch an. Die tun ja nun wirklich auch alles dafür, um eine ganz klare Botschaft nach außen zu senden und sich in dieses satanistische Licht zu stellen.
Ja, definitiv. Also schwarz gekleidet. Du wirst die Bilder online stellen, aber es ist einfach so, man sieht, die haben eben genau diese, sagen wir mal, typischen Merkmale, die man jetzt irgendwie so dieser Szene zuordnen würde. Dunkle Haare, dunkle Kleidung, irgendwie, wie mir scheint, auch sehr blass geschminkt ist sie zumindest.
Ja.
Dann so ein umgedrehtes Kreuz als Tattoo oder draufgemalt oder einrasiert.
Das ist einrasiert an den Haaren.
Nicht ganz erkennen.
Das ist einrasiert, genau. Ja. Also
und er hat, natürlich, darf man nicht vergessen, Klaus Kinski auf ein T-Shirt und das ist natürlich dann auch so ein Zeichen.
Ja, es ist so ein bisschen so ein Look, der
Nosferatu.
Es ist so ein Look, der so sehr, sehr plakativ irgendwie ist. Also wir hatten da schon mal drüber gesprochen, Satanismus ist ja eigentlich ein relativ weites Feld. Es gibt da so gar nicht so den Satanismus. Das Ganze ist ja, wird ja sehr, sehr oft verbunden so mit dieser skandinavischen Black-Metal-Szene. Da kommen wir auch noch zu einem Fall, der sich da abgespielt hat, aber dieser skandinavische Black-Metal-Satanismus ist eigentlich eher Paganismus, also so Glaube an, wie soll ich sagen, heidnische Gottheiten. Also es hat nicht unbedingt viel mit Satan zu tun, das sind eher so alte, vergessene Götter, die dann vom Christentum verdrängt wurden, die so ein bisschen gefeiert werden. Dann gibt es eine relativ starke Strömung mittlerweile oder so eine Randerscheinung. Das ist so anti-islamischer Satanismus, das ist so im Black Metal, das ist in Ländern, die sehr, sehr stark vom Islam dominiert werden, im Irak, Libanon, da gibt es dann irgendwie so Leute, die sich von den Ketten dieser religiösen Unterwerfung irgendwie befreien wollen und da so ein bisschen aktiv sind und noch so eine, also das ist dann, das hat eigentlich auch nichts mit Satan zu tun, sondern eher mit so diese religiösen Fesseln abwerfen. Da gibt es in Irak die Bands Janaza oder Seeds of Iblis, im Irak Death Metal machen oder Black Metal mit anti-islamischen Texten, das ist natürlich auch eine sehr, sehr heikle Sache, ne? Das ist so ein bisschen Underground alles.
Ist wahrscheinlich, aber mehr als nur Underground, die müssen sich wahrscheinlich wirklich verstecken und ihre könnte ich mir vorstellen, ihre Personalien zurückhalten, weil es, glaube ich, sehr gefährlich sein könnte, oder?
Ja, also bei Seeds of Iblis wird auch so ein bisschen angezweifelt, dass es die wirklich gibt, dass das nicht, dass es eher so ein Kunstprojekt aus dem Westen ist, was so diesen, was so ne, sich so eine, was sich so eine Story bedient, um halt irgendwie edgy zu sein. Aber wenn es die wirklich gibt, also ein, wie gesagt, ein anti-islamisches Black-Metal-Projekt aus dem Irak mit einer Sängerin auch noch, dann ist das schon sehr, sehr, also wenn die erwischt werden, dann blüht denen nichts Gutes, denke ich.
Ja, das denke ich auch.
Dann gibt es halt zwei große hauptsatanistische Strömungen, über die hatten wir schon mal gesprochen. Anton Chandor LaVey, ein Ungar, der so ein bisschen die, ja, so einen egoistischen Satanismus gegründet hat. Irgendwie sowas wie, jeder soll sich ausleben, jeder soll das größtmögliche individuelle Wachstum erzielen, aber ohne andere jetzt zu schaden. Also da gibt es keine Menschenopfer, da gibt es kein, weiß ich nicht was, keine blutigen Rituale, da gibt es auch keine Dämonen oder so. Es ist eher so eine Art des egoistischen Selbstwachstums, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Ich hab auch dessen satanische Bibel gelesen, das ist eigentlich ganz anders, als man sich das vorstellt, so bei satanischer Bibel. Und da gibt es eben Aleister Crowley, einen Engländer, der so zurückgeht auf diese Leute wie Elisabeth Báthory, die erste erfasste Serientäterin der Welt, und Gilles de Rais, den ersten erfassten Serientäter der Welt. Beides Leute, die so aus Adlige, die so aus reiner Blutlust gemordet und gefoltert haben. Elisabeth Báthory soll das Blut von jungen Bauernmädchen getrunken haben und darin gebadet haben, um jung bleiben zu können. Und die sollen eben beide auch dem Teufel geopfert haben. Und Aleister Crowley hat dann eben so diesen modernen Satanismus darauf aufgebaut, oder seine Form des Satanismus, auf diese grausame, menschenverachtende, dämonisch zauberhafte Geschichte. Und ich denke, das ist so die Art, wo das Ehepaar, das heute die Hauptrolle spielt, in diese Richtung dürfte deren Auslegung gegangen sein.
Ist denn diese Auslegungsform für den Fall jetzt in irgendeiner Form relevant? Ich meine, das ist spannendes Hintergrundwissen, aber es ist schon sehr speziell so, ne?
Ich wollte damit einfach nur sagen, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir haben einen Mord, der aus satanistischen Gründen geschehen ist, dass ich wollte einfach nur verständlich machen, dass es nicht so den Satanismus gibt, ne? Dass es halt, wie gesagt, Crowley und LaVey, dass das ganz verschiedene Richtungen sind, dass es eben diesen anti-islamischen Satanismus gibt, der aber insofern auch nichts unbedingt mit Satan als Figur zu tun hat, sondern eher mit dieser Symbolisierung von Satan als religiöse Ketten quasi. Und diesen Paganismus in Norwegen oder Schweden, der eben so auf diesen Urglauben zurückgeht. Also ich wollte einfach quasi das Feld bereiten, in was für eine Richtung wir uns hier bewegen. Ja.
Verstehe. Ja, ich war so ein bisschen so, wollte schon auf die Motivlage zu sprechen kommen, aber das ist natürlich auch...
Daniel war schon am Analysieren.
Ja, ein bisschen.
Ja, die Motivlage dazu werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen spekulieren können, denn da gibt es durchaus zwei Auslegungen. Also es gibt das, was die Täter sagen, und es gibt das, was die Gerichte festgestellt haben, und das widerspricht sich ein bisschen.
Mhm.
Die ganze Geschichte spielt im Jahr 2001, 6. Juli 2001, und wie gesagt, das ist so eine Sache, die hat man mitbekommen, das war damals in allen Medien. Und ja, gerade so solche Mordfälle, die kann man ja auch medial sehr, sehr wirksam aufbereiten, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass diese beiden mit ihren Outfits, dass die überall zu sehen waren, dass auch dieser Schriftzug, dieser blutgeschriebene Schriftzug am Fenster deren Wohnung, where Satan lives, also wo der Satan lebt, das war in der Bildzeitung ganz groß abgedruckt, und ja, das war ein recht stark berichteter Fall.
Mhm.
Ich will euch erstmal die beiden Protagonisten vorstellen, bevor wir dann darüber reden, was passiert ist.
Sehr gerne.
Das ist das Ehepaar Daniel und Manuela Ruder. Die kommen beide aus dem Ruhrgebiet. Daniel ist 1975 geboren, Manuela 1978. Daniel kommt da irgendwie bei Gelsenkirchen so quasi um die Ecke, und Manuela lebt in Witten. Das ist die Stadt, wo dann letzten Endes der Mord auch stattfinden wird. Beide kommen eigentlich so aus guten Verhältnissen, also gut bürgerliche, mittelständische Verhältnisse, und jetzt keine bildungsfernen Schichten, keine totale Elite, aber durchaus guter Mittelstand, wo man denen eigentlich auch was mitgeben möchte, wo man die fördern möchte und hofft, dass die einfach so einen guten Weg einschlagen im Leben.
Mhm.
Manuela fühlt sich aber schon als Kind irgendwie hingezogen zu Extremen, zu so sozialen Randfiguren. Die findet das irgendwie immer ganz toll, wenn die als Kind so Obdachlose sieht oder halt irgendwelche Punks, und die sagt dann ihren Eltern auch irgendwie als Kind schon, dass sie sich da selber auch sieht in so einer Randsituation. was die natürlich nicht besonders gut finden, aber die können dann auch nichts dagegen machen, als sie ja dann als Jugendliche quasi erst in die Gothic-Szene rutscht. Das ist ja so ein bisschen der Einstieg dann oft auch für viele. Das wurde dann im Laufe des Prozesses auch so ein bisschen in einen Topf geworfen. Also Satanismus, Gothic, Emo hat, glaube ich, dieser Gothic-Szene auch großen Image-Schaden zugeführt, weil man ja das, wie gesagt, so vermischt hat. Ne? So diese Satans-Anbeter und auf einmal alle Leute, die Gothic ausgelebt haben, auf einmal sich diesem Generalverdacht ausgesetzt sahen, Satanisten zu sein, die potenziell gefährlich auch sein könnten, ne? Menschenopfer bringen oder was weiß ich was.
Mhm. Okay. Ja, und ich glaube, gerade da ist nochmal so eine Differenzierung sinnvoll, weil so eine Pauschalisierung eben genau zum, wie du schon gerade sagtest, zum Generalverdacht irgendwie führt. Und ich glaube, so wenn man mit solchen Szenen oder generell mit irgendwelchen Kulturszenen nichts zu tun hat, ist es halt auch immer so ein bisschen schwierig, da Einblicke zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man selbst in der Szene drinne ist, versteht man, wie wichtig es ist, da nochmal Unterscheidungen zu treffen.
Ja, also ich habe in meinem Leben einige Leute aus der Gothic-Szene kennengelernt. Ich habe auch Leute kennengelernt, die sich selber als Satanisten bezeichnet haben. Einer meiner besten Freunde im Gymnasium war halt Satanist oder hat sich als Satanist bezeichnet. Ich glaube, das war so ein bisschen Rebellion gegen sein doch sehr, sehr christliches Elternhaus, aus dem der kam. Aber der hat auch mehr so diesen Crowley'schen Satanismus geil gefunden, also halt diesen Gewaltaspekt und diesen dämonischen Aspekt des Ganzen. Mhm. Also halt ein sehr extremes. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, das ist auch so ein bisschen eine Sache, die man macht, um eben auch sein Umfeld zu schocken. Ne? Also, keine Ahnung, ganz früher irgendwelche Punker, die dann gelbe Irokesen hatten und vielleicht eine Sicherheitsnadel durch die Nase oder so, das war dann irgendwie shocking. Das schockt heute niemanden mehr und dann irgendwann musstest du halt dann vielleicht erzählen, du bist Satanist, um irgendwie Leute zu schocken. Das schockt heute auch keinen mehr. Neulich habe ich einen Bericht gesehen über Jugendliche, die sich selber ja so dem radikalen Islamismus verschreiben und halt auch sagen, dass sie Ungläubige köpfen wollen, einfach so aus diesem Schock-Value raus, weißt du, weil Gangster auftreten schockt keinen mehr, Gothic schockt keinen mehr, Punk schockt keinen mehr, du musst halt immer extremere Dinge wählen, um halt diese gesellschaftliche Wirkung zu erzielen, die du halt früher beispielsweise als Punk oder als Gothic-Kind hattest. Mhm. Naja, sie ist, wie gesagt, in dieser Gothic-Szene unterwegs und dann später auch in der Punk-Szene. Sie zieht nach England, da ist die Punk-Szene nochmal so ein bisschen etablierter und beziehungsweise auch anders verwoben mit der Skinhead-Szene in England und ist dann in England auch als Punkerin unterwegs in Schottland, arbeitet als Domina und als BDSM-Model und hat immer so eine Fantasie, so eine Vampir-Fantasie, trinkt wohl auch das Blut von diversen Partnern. Also hat dann auch mal irgendwann gesagt, dass sie beispielsweise nie so Gefallen an Sex gefunden hat, aber dass es ihr Ekstase verschafft hat, wenn sie das Blut von Partnern trinken durfte. Das war dann für sie so eine innere Verbundenheit einfach oder so eine, dann hat man so eine Einheit gespürt. Also man sieht schon, die sucht nicht nur irgendwie Extreme, um so die Gesellschaft oder ihre Eltern zu schocken, sondern die ist offensichtlich auch irgendwo so ein bisschen so eine verlorene Seele, die nicht so richtig, wie soll ich sagen, die auf extremere Spielarten verschiedener Dinge steht, als Otto Normalbürger es tut.
Genau, also ich glaube, hier geht es um weitaus mehr als nur irgendwie zu rebellieren oder sowas, sondern offensichtlich hat sie auch irgendwie Interesse an dieser ganzen Thematik und auch da nochmal an verschiedenen Aspekten der ganzen Geschichte.
Wahrscheinlich kann sie sich damit identifizieren, diese Besonderheit halt von den Sachen, die sie dann wahrscheinlich durchlebt oder erlebt.
Das kann sehr gut sein. Also es kann natürlich auch sein, dass das, ja, wie gesagt, sie sagt halt, dass sie sexuelle Erfüllung nie gefunden hat in Partnerschaften. Das kann natürlich daran liegen, dass es mit den Partnern einfach nicht gepasst hat. Ja, also dass sie einfach an Partner geraten ist, wo die Chemie nicht gestimmt hat. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach vielleicht ein asexueller Mensch war, es gibt ja wirklich einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die da wirklich keine Erfüllung finden. Und sie hat sich dann eben diese Ersatzbefriedigung gesucht des Bluttrinkens, Vampirismus. Ich sehe das schon irgendwie. Das ist ja auch letzten Endes auch irgendwo so das Ziel, jemandem nahe zu sein, irgendwas auszutauschen, ne, zu verschmelzen. Und auf eine ganz komische Art und Weise tut man das ja, wenn man das Blut von jemandem trinkt.
Ja, tatsächlich. Das ist ja so ein bisschen Jeffrey Dahmer-mäßig, ne? Von der Grundidee her, ne? Er wollte den Leuten ja auch dadurch sehr nahe kommen.
Genau, ja. Sie wird auf jeden Fall so als insgesamt eigentlich auch trotzdem, dass sie so auf diese dunkle Szene steht, also Vampirismus, Gothic, wird sie von früheren Freundinnen auch als eigentlich trotzdem sehr fröhliche und sehr, ja, so jemand, der gerne feiert, der gerne Spaß hat und der eigentlich auch fröhlich ist, trotz dieser Suche nach Dunkelheit und dieser Faszination von der Dunkelheit, trotzdem jemand, der auch irgendwie sehr, sehr fröhlich sein kann. Und das ändert sich wohl erst rapide, als sie dann ihren Ehemann kennenlernt, den wir gleich kennenlernen werden.
Und wenn du von Feiern sprichst, dann ist es also vom Feiern, dann ist es also, sagen wir, normales Feiern, Mainstream-Feiern, oder sind das auch Leute aus einer ähnlichen Nische?
Nee, das sind natürlich szeneinterne Menschen, aber die feiern ja auch sehr, 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 sehr cool und glamourös, ne? Also so eine Gothic-Feier, wo dann alle so richtig aufwendig geschminkt und gekleidet sind und irgendwie deren Musik läuft und man was trinkt und so, das ist ja auch eigentlich eine ganz coole und pompöse Sache. Ich habe es auch mal miterlebt, tatsächlich, obwohl das ja nie so meine Szene war. Mhm. Aber das hat schon auch einen gewissen Reiz, ne, durchaus. Und sie, ja, wie gesagt, war offensichtlich auch gerne unter Menschen und ist dem halt jetzt nicht irgendwie aktiv aus dem Weg gegangen oder so.
Ja, also für mich war jetzt nur diese Einordnung nochmal wichtig, wenn man von Freunden von ihr spricht, die sie so, sagen wir mal, charakterisiert haben, dann reden wir nicht von irgendwie, keine Ahnung, normalen Schulfreunden, mit denen sie irgendwie groß wurde, mit denen dann man zu irgendwelchen Dorfdissen oder was auch immer gegangen ist, irgendwie ganz normal halt gefeiert hat, sondern schon aus dieser Kultur heraus und genau. Da aber noch nicht so extrem wie das, was sie dann sonst noch ausgelebt hat.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Daniel Ruder wächst, wie gesagt, zeitgleich, also er ist etwas früher geboren, wächst in Herne auf. Ruhrpott, also Gelsenkirchen, Mahl, Recklinghausen, das ist da so ums Eck, ist ja tiefster Ruhrpott wirklich. Tatsächlich ist 60.000 Einwohner, meine ich, also wenn man überlegt, dass der Ruhrpott insgesamt so etwas über 5 Millionen Einwohner zählt, ein kleiner Teil des Ruhrpotts, aber durchaus ein Name, den man kennt. Herne, so typische Kumpel-Bergbau-Geschichte und so, mit so einem kleinen Fleck Altstadt, wo so 50 oder 60 Fachwerkhäuser noch stehen, also tatsächlich ganz netter Zentralspot so. Aber an sich halt tiefstes Ruhrgebiet.
Ja, ich meine, das Ruhrgebiet ist ja auch komplett nah beieinander, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Hörer aus den anderen Bundesländern so präsent haben. Für uns, sagen wir mal, hier aus Nordrhein-Westfalen ist es relativ normal. Wir wissen das, dass diese ganzen Städte einfach wirklich ganz nah beieinander sind. Das sind quasi in wenigen Minuten teilweise zu erreichen und schon bist du halt in der nächstgrößeren Stadt. Und das alles ist eben der Pott.
Ja, das Ruhrgebiet ist im Prinzip eine große Metropolregion. Also es geht alles ineinander über, tatsächlich, mehr oder weniger. Und es ist eigentlich, klar, jede Stadt hat ihre eigene Identität und jeder ist stolz auf seine eigene Stadt, ne? Und das, wenn du jetzt sagen würdest, das ist alles eins, dann würden dir die Leute da irgendwie die Bude einrennen. Aber es ist letzten Endes eine Megacity, die im Endeffekt ohne Grenzen so aneinander grenzt.
Ja, und so eine gemeine oder verbindende sagen wir mal, Identifikation findet durchaus dadurch statt, dass sie sagen, wir alle sind das Ruhrgebiet. Ne? An dieser Stelle auch ein kleines Rap-Zitat nochmal von Lackmann. Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Herne, Castrop, Rauxel, da bin ich immer wieder gerne. Also von daher, das ist schon irgendwie durchaus gegeben.
Ja, musikalisch verbinde ich auch einiges mit dem Ruhrgebiet, aber vor allem mit Bochum. Da gibt es so einen Laden, der heißt Matrix. Und die haben es immer geschafft, so die übelsten Bands an den Start zu bekommen, so aus dem Hardcore-Bereich. Da ging immer einiges, da habe ich sehr geile Konzerte erlebt und ja, ein wunderschöner Laden.
Das Matrix ist auf jeden Fall bekannt, den Namen kennt man.
Ja, tatsächlich, ne? Also ich habe das auch oft von Leuten gehört, die eigentlich auch so mit der Metal- oder Hardcore-Szene gar nichts am Hut haben, aber den Namen hat fast jeder schon mal gehört. Irgendwie.
Nicht zu verwechseln mit dem Matrix in Berlin, ne?
Nee, das ist eine andere Nummer, ja.
Siehst du, und da bin ich jetzt wieder raus.
Fabian wahrscheinlich nicht.
Nee, aber das war auch nicht so meine Show in Berlin. Da gab es so einen Laden, da war ich früher zu meiner Berliner Zeit immer, der hieß Monarch. Das war so ein Underground-Hip-Hop-Laden. Egal, da komme ich jetzt nur noch ins Schwärmen. Daniel Ruder wächst ebenfalls in total stabilen Familienverhältnissen auf. Also er hat eine Schwester, die ist 10 Jahre älter als er. Der Vater ist Chemiefacharbeiter, die Mutter ist Hausfrau, also so klassische Familiengebilde. Er schildert später beim psychiatrischen Gutachten seine Erziehung als liebevoll, aber mit durchaus festen Regeln. Also es gab da jetzt kein irgendwie, ja, keine Ahnung, probier dich aus und alles ist cool, was du machst, sondern man hatte durchaus ein festes Regelwerk, wie das damals ja häufig noch war.
Mhm.
Bevor dann irgendwie Sachen aufkamen, wie diese, ja, Selbsterfahrung steht im Vordergrund und Regeln engen einfach die Kinder nur ein und so. Problematisch wird er im Prinzip erst, als er in die Grundschule eingeschult wird. Da macht sich bei ihm relativ schnell so ein Überlegenheitsgefühl breit. Also er sieht sich als besser als seine Mitschüler, er sieht sich als intelligent, deutlich intelligenter und auch als höherwertig, also menschlich höherwertig. Und Schule ist ihm eigentlich direkt lästig. Er fühlt sich überlegen, er fühlt sich unterfordert und ja, er entwickelt so eine sehr unangenehm dominante Persönlichkeit und verlangt von seinen Spielkameraden eigentlich immer, dass die sich ihm unterordnen. Also es muss immer nach seiner Nase gehen und er muss immer den Ton angeben, sonst möchte er mit denen nicht spielen. So. Also das ist ihm auch bewusst. Das sagt er dann auch später im Prozess, dass er es in seinem Leben gewöhnt war, den Ton anzugeben und dass deswegen auch viele Beziehungen, also beziehungsweise Freundschaften auch gescheitert sind, weil Leute halt einfach nicht damit klarkamen, dass er immer der Bestimmer sein wollte.
Ich finde, das erklärt halt auch, warum er sich so einer speziellen Kultur hingegeben hat, weißt du? Also beziehungsweise, dass er da irgendwo eine Ausflucht gesucht hat, also einen Weg letztendlich irgendwie sich von dem Normalsein sozusagen wegzubewegen.
Ja, das hat er schon relativ früh getan. Er wechselt dann aufs Gymnasium und da wird dann aus der Unterforderung schnell eine Überforderung. Da sind dann die anderen, die Schüler nicht mehr unterlegen, sondern da trifft er dann auf Kinder, die genauso intelligent sind wie er oder intelligenter. Und er nimmt diese Herausforderung, sage ich jetzt mal, nicht an, sondern er macht jetzt eigentlich nur noch zu und scheitert schulisch komplett. Also das ist jetzt für ihn kein Ansporn, an sich zu arbeiten oder besser zu werden. Er ruht sich da sehr auf seinen Lorbeeren von früher aus und kann damit nicht umgehen, dass jetzt auf einmal er in einem Kontext ist, wo alle schlau sind.
Mhm.
Und jetzt fühlt er zum ersten Mal so eine Leere in sich, weil er irgendwie mit nichts mehr großartig glänzen kann und sucht jetzt so einen Weg für sich, um irgendwie diese Leere zu füllen.
Also letztendlich vielleicht auch ein Versuch, in anderen Sphären, in anderen Bereichen zu glänzen. Also das vielleicht sich zurückzuholen, was er irgendwie im schulischen Leben verloren hat.
Ja, absolut. Absolut, ja. Und das macht er aber erstmal nicht in der Szene, in der er später landen wird, sondern das macht er erst in der Neonazi-Szene, also in der rechten Szene.
Mhm.
Da bewegt er sich, da findet er Anklang und da fühlt er sich wohl, weil er sagt, dass er da auf sehr viele Hohlköpfe getroffen ist und denen war er total überlegen und das war dann, da war er wieder jemand, da war er wieder groß. Aber es hat ihn halt schnell auch gelangweilt und genervt, dass sein Umfeld so dumm war. Also das hat ihn
also
dann auch
interessant
wieder
eigentlich, er sucht eine Integration auf der einen Seite und möchte sich aber dann trotzdem persönlich emporheben sozusagen.
Der will das nicht integriert sein, der will nicht gleicher unter Gleichen sein, der möchte als Führungsperson gesehen werden und der möchte auf jeden Fall seinem Umfeld überlegen sein, ja.
Spannend.
Aber in dem Fall war es halt so, dass diese Leute, mit denen er da abgehangen hat, also diese rechten Kreise, in denen er sich bewegt hat, trotzdem er was Besseres sein wollte als die, waren die ihm offensichtlich zu primitiv. Also das war dann schon wieder unter seiner Würde.
Mhm.
Er sagt, dass er auch immer schon keine Lust auf Menschen hatte, dass er so eine innere Abneigung gegen Menschen an sich gespürt hat. Und jetzt als Jugendlicher will er eine Vision gehabt haben, da erscheint ihm ein Dämon namens Samael in seinen Gedanken und er hat Gedanken, wie er Menschen Köpfe abbeißt und keine Ahnung, irgendwie, also mit Leuten irgendwie Schaden zufügt. Wir reden jetzt davon, der ist so 13, 14 Jahre alt, ne?
Ja, ist krass.
Das wird aber später von Gutachtern so ein bisschen angezweifelt, also die sind sich nicht sicher, ob er da wirklich die Wahrheit sagt oder ob er vielleicht da so rückblickend ein bisschen, weiß ich nicht, einen auf dicke Hose macht, ein bisschen viel erzählt, ne? So.
Mhm.
Dass der verhaltensgestört war auf jeden Fall und auch wahrscheinlich, salopp gesagt, nicht alle Steine auf der Schleuder hatte, ist relativ sicher, aber was jetzt davon so stimmt, das ja, weiß man nicht.
Mhm.
Dieses schulische Scheitern setzt sich dann so ein bisschen fort, also er kommt dann vom Gymnasium runter auf die Realschule und da kommt er dann wieder ein bisschen besser klar, da ist dann seine Überheblichkeit auch wieder da, weil er jetzt eben merkt, okay, er ist wieder einer der Intelligenteren. Und ja, das ist dann so dieser rote Faden seiner Jugend, ne? Also so, ja, sich eben nicht diesem intellektuellen Vergleich stellen wollen auf einer höheren Schule, sondern irgendwie mit wenig Aufwand der Beste sein wollen.
Mhm. Ja, ist auch spannend, sich das auf so einem Weg zu suchen. Also er könnte ja auch mit mehr Aufwand versuchen, der Beste am Gymnasium zu sein.
Ja, also ich habe da so ein Stück weit so eine Parallele zu meiner eigenen Schulgeschichte gesehen tatsächlich, weil bei mir war es auch so, dass ich in der Grundschule irgendwie oft abgeschaltet habe, weil das zu banal war.
Mhm.
Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und und das war dann vom Niveau her höher und damit war ich nicht gewöhnt, dass das auf so einem Niveau war. Und dann bin ich ja auch erstmal wieder auf die Realschule gegangen, habe Realschulabschluss gemacht, weil ich mich auch diesem Wachstum nicht gestellt habe als Kind, ja. Aber für mich war dann irgendwann klar, so nach ein, zwei Jahren Realschule, ich will zurück aufs Gymnasium und ich will auf das Gymnasium, an dem ich gescheitert bin, zurückgehen. Ich will nicht auf irgendein anderes bei Null anfangen als unbeschriebenes Blatt. Ich will dahin zurück, wo ich es nicht geschafft habe, um es zu schaffen, um mir selber zu zeigen, fickt euch, das lag nur daran, dass ich faul war, dass ich es nicht geschafft habe.
Um es dir selbst zu zeigen oder auch um es den anderen zu zeigen?
Um es mir zu zeigen. Es wäre ja leichter gewesen, wenn ich irgendwo hingegangen wäre, wo mich keiner gekannt hätte, so und so bin ich halt zurückgekommen an eine Schule, wo manche Lehrer mich noch so im Hinterkopf hatten und so, ach, um Gottes Willen, ne, so und und klar war das auch schön, vor denen, ne, denen das zu zeigen. Also ich hatte eine Lehrerin, der ich mein Abiturzeugnis mit sehr großer Freude unter die Nase gehalten habe, weil die immer gesagt hat, ich müsste auf eine Hauptschule gehen. Ich wäre auf einer Hauptschule vielleicht gut aufgehoben, aber nirgendwo anders. Mhm. So. Ja, danke auch nochmal dafür, für diese Einschätzung. Aber ja, keine Ahnung. Es ist primär wollte ich es mir selber beweisen. Aber wie gesagt, er tut das halt nicht. Also Daniel Ruder, ja, geht halt irgendwie ab, macht da seinen Realschulabschluss und beginnt dann so eine Ausbildung als Automobilkaufmann. Das macht ihm auch keinen Spaß, aber irgendwie, irgendwas muss man ja tun.
Mhm.
Und das ist ja auch ganz klar, ne? Wenn du dich selber als was ganz Besonderes siehst und als irgendwie jemand, der eigentlich allen überlegen ist und eine totale Führungsfigur, dann ist das natürlich auch schwer, dich irgendwo unterzuordnen. Ne?
Egal wo. Allein die Situation, Status Auszubildender zu sein, mit irgendwelchen Zielvorgaben und irgendwelche stupide Verkaufsgespräche zu führen zu müssen, um dann irgendwie, keine Ahnung, Vertriebsziele zu erreichen, kann ich mir vorstellen, dass sowas so richtig wehtut und dass das für ihn wie so ein Gefängnis gewesen sein muss.
Ja, wahrscheinlich. Von seinen rechtsextremen Freunden distanziert er sich jetzt immer mehr. Da sagt er dann später im Prozess auch ganz verächtlich, dass da teilweise auch Sonderschüler bei waren, also weit unter seinem Niveau.
Weiß man da was, wie die das aufgenommen haben? Also es ist ja schon, sagen wir mal, eine Szene, mit der man es sich jetzt, also von außen betrachtet, nicht unbedingt verscherzen möchte.
Weiß man nicht, nee. Also ich weiß auch nicht, wie da dieser Bruch war, ob das dann auch wirklich so offensiv war, dass er gesagt hat, so ey, ihr seid unter meinem Niveau, kein Bock mehr auf euch, oder ob sich das so auseinandergelebt hat, so, ne, das ist da die andere, wahrscheinlich wird es eher so gewesen sein.
Na, er wird sich ja zumindest halt mit diesen Statements im Nachhinein keine Freunde gemacht haben.
Das denke ich auch nicht, nein. Ja, so sucht er sich das nächste Extrem, denn wie gesagt, das ist ja auch irgendwo Teil seiner Persönlichkeit, irgendwie anzuecken und irgendwie nicht dem Mainstream zu folgen, und der findet halt immer mehr Gefallen am Satanismus während seiner Lehre, während seiner Ausbildung in diesem Autohaus, und auch das zeigt er relativ deutlich, indem er sich ein umgedrehtes Kreuz, also eins der Symbole des Satanismus, das sogenannte Petruskreuz, das heißt so, weil Petrus kopfüber gekreuzigt wurde, wisst ihr vielleicht, also das christliche Kreuz erinnert ja an die Kreuzigung von Jesus Christus, damals eine relativ gängige Folter- und Tötungsmethode von ja, politischen Gegnern, Dieben, was weiß ich was. Petrus wurde die Grausamkeit zuteil, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, was natürlich nochmal das Ganze potenziert, und deswegen ist dieses umgedrehte Kreuz, das Petruskreuz, das ist so Zeichen der Satanistenszene oder eins der Zeichen.
Mhm.
Und dieses Kreuz, dieses umgedrehte Kreuz lässt er sich oder ritzt er sich selber in die Stirn, verliert allerdings trotzdem nicht seine Ausbildungsstelle. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht so gerade als Kaufmann nicht besonders gut kommt, aber kann weiterarbeiten. Die sind sogar relativ zufrieden mit ihm, also auf der Arbeit. Die möchten ihn gerne in eine andere Filiale verlegen und da noch ihm eine höhere Position geben, weil er offensichtlich seinen Job ganz gut macht.
Mhm. Er kennt zumindest die Führungsposition und Persönlichkeit in ihm offensichtlich.
Scheinbar. Parallel dazu wird er in seiner Freizeit halt immer aggressiver und gewalttätiger, so ein typischer Bully, der halt irgendwie Schwächere schikaniert und bedroht und einfach auch als gefährlich wahrgenommen werden möchte. Also der dem sehr daran gelegen ist, einen gewissen Ruf zu haben.
So eine Überlegenheit auf jeden Fall zu zeigen, auch wahrscheinlich, dass er der Größte ist.
Ja, genau, also er möchte einfach als gefährlich wahrgenommen werden. Ne? Also diese nicht nur als intellektuell überlegen und als Führungsperson, sondern auch irgendwie als jemand, mit dem man sich besser nicht anlegt. So. Aber ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, wenn du dich immer nur an irgendwelchen Schwächeren und Kleineren vergreifst und die schikanierst, dann ringt das halt niemandem Respekt ab, ne? Weil dann zeigst du einfach nur, dass du eine arme Wurst bist. Und dann haben die Kleineren halt Schiss vor dir, weil die jederzeit Opfer werden können. Aber jeder, der irgendwie 2 und 2 zusammenzählen kann, der lacht über dich, weil du dich einfach lächerlich machst mit diesem Verhalten. Zu dieser Zeit kommt ihm dann auch die Erkenntnis, dass Samael, dieser Dämon, den er in seinen Schulzeiten, in seinen Visionen gesehen hat, dass der natürlich der Satan gewesen sein muss. Und der checkt jetzt, der hat schon so früh zu mir gesprochen und jetzt habe ich den Satanismus gefunden. Das ist also wirklich irgendwie Match made in heaven. So, das ist quasi, das muss so sein, dass ich diesen
mein
Weg
finde. Ich wollte gerade sagen, das klingt auch so, das schreit eigentlich danach, dass er jetzt so ein bisschen Bestätigung daran gefunden hat, eine Antwort darauf vielleicht auch, wo er in der Gesellschaft wo sich befindet. Und weißt du, also so ein Weg, den er gesucht hat im Prinzip.
Ja. Ja, genau. Ja, und natürlich dann klar, ich meine, das ist dann natürlich auch wieder, ne, dann kannst du halt sagen, okay, mir ist der Satan persönlich schon als Kind oder als Jugendlicher in meinen Visionen erschienen. Das ist ja auch dann wieder was, in Anführungsstrichen, was Besonderes, ne, so der Herr der Dunkelheit hat quasi Zeit mir in meinen Visionen, dass er so, der interessiert sich für mich, so, ne.
Ich bin der Auserwählte.
Genau, und als solcher wird er sich auch noch häufiger bezeichnen. Das ist dann auch eine der Sachen, die zu diesem ganzen Komplex führen, über den wir heute sprechen. Wie gesagt, die beiden haben sich noch nicht kennengelernt, ne, aber er ist jetzt auch jemand, der hat jetzt irgendwie so Beziehungen, das ist nicht so, das läuft nicht so, also bei Frauen kommt er mit seiner Art nicht so gut an. Manuela ist mittlerweile wieder zurück in Deutschland, die war ja wie gesagt in England, lebt dann hier, wie gesagt, auch so in dieser Gothic-Szene und fühlt sich auch immer mehr zum Satanismus hingezogen. Und sie empfängt jetzt auch irgendwelche Botschaften von Dämonen und die sagen ihr ihre Hochzeitstermine voraus und quasi, dass alles für sie schon vorbestimmt ist. Und sie, ja, treibt sich abends auf Friedhöfen rum, übernachtet auch auf Friedhöfen. Also sie hat, außer so eine sehr, sehr morbide Art, verbringt besonders viel Zeit irgendwie nachts und bei Vollmond, also fühlt sich irgendwie in der Nacht wohler als am Tage. Dieses Vampirismus-Thema, was wir bei ihr anfangs hatten, das ist halt immer noch am Start, aber wird jetzt halt auch immer mehr mit so einer, wird jetzt immer mehr von so einem satanistischen Interesse verdrängt.
Okay.
Aber auch sie hat so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, denn auch sie empfängt Botschaften vom Satan direkt. Also auch sie gehört zu so einer auserwählten Elite, ne, so der, die hat quasi den direkten Draht nach unten und das ist ja geil.
Aber sie kennen sich noch nicht, die beiden, ne, zu dem Zeitpunkt?
Nee, die kennen sich noch nicht. Also es wird auch später davon ausgegangen, tatsächlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die psychiatrischen Gutachter dann sagen im Laufe des Prozesses, also dass das, was passiert ist, dass das Verbrechen, was die beiden begangen haben, darauf zurückzuführen ist, dass da einfach wirklich zwei Menschen mit einer ganz speziellen Charakterstruktur aufeinander getroffen sind und das dann fast wie in unserem Fall mit den Schwestern, wo wir den Psychiatrie-Podcast dabei hatten, auch wie so eine Art Folie à deux, also quasi so ein, sich gegenseitig so hochgeschaukelt hat, dass es unausweichlich war, dass so ein Verbrechen begangen wird.
Ich muss so ein bisschen die ganze Zeit an Ghostbusters denken und an diese beiden Terror-Dogs, die so aus Statuen, weiß ich meine.
Naja, auf jeden Fall.
Die irgendwie so voll gleich drauf sind und irgendwie sich dann irgendwie auch finden und so, ja.
Ja.
Interessanter Vergleich wirklich jetzt.
Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt.
Ja, sie lebt auch privat ein bisschen makaberer. Wie gesagt, sie verbringt gerne viel Zeit auf Friedhöfen und sie schläft in ihrer Wohnung in einem Sarg. Den hat sie bei einem Bestatter geordert. Also die zieht das Ding wirklich total durch. und wie gesagt, hält sich so ein bisschen am Laufen oder hält sich so über Wasser als so BDSM-Model und so Domina im Fetischbereich in dieser Lack- und Leder-Gothic-Szene.
Wie alt ist die da zu dem Zeitpunkt?
18. Oh. Also sie ist 18. Volljährig. Wow. Ne? Ja. Also Erfüllung in Beziehungen hat sie nie gefunden, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Sie hat irgendwie gesagt, dass sie nie großartig Spaß am Sex gefunden hat und dass sie dann eher so eine spirituelle Partnerschaft sucht. Aber sie hat, wie gesagt, von den Dämonen, die haben ihr schon ein Hochzeitsdatum quasi vorhergesagt. Das ist also schon, also sie sehnt sich offensichtlich schon nach einer Art Verbindung, ne? Auch nach sowas Kleinbürgerlichem wie einer Hochzeit, also irgendeine Art von Verbindung sollte es da schon geben. Und so liest sie im Sommer 2000 eine Kontaktanzeige. Wir erinnern uns, da gibt es das Internet noch so in den Kinderschuhen, aber es gibt auf jeden Fall noch keine Dating-Apps oder sowas in der Art. Hm. Und diese Kontaktanzeige, da ist sie jetzt, glaube ich, 22, 78 ist sie geboren, ne? Ja. Die kommt in der Zeitschrift Metal Hammer, das ist so eine Metal-Zeitschrift natürlich. Der Text ist relativ klein und prägnant, aber er zeigt irgendwie relativ gut in dieser kurzen prägnanten Form, was für eine Art von Mensch da gesucht wird und was für eine Art von Mensch da sucht vor allem. Denn der Text ist: Schwarzer Vampir sucht Wesen der Finsternis, das alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Das ist die Partneranzeige.
Das ist meine aussagekräftige Message.
Auf jeden Fall.
Jetzt überleg dir bitte, in was für einer Geistesverfassung du sein musst, um zu denken, cool, da ist mein Seelenverwandter, der das geschrieben hat. So, also das
ja,
ist
auf beiden Seiten. Ne? Die meinen das beide bitter ernst. Also ja. Das muss man dir echt sagen. Also es ist wirklich gesucht und gefunden.
Ja, ja, das ist ein Match made in heaven, nicht richtig, also ja, du weißt, Match made in hell wahrscheinlich eher, aber ja, an sich passen die sehr, sehr gut zusammen. Dieses alles und jeden verachten, also so tatsächlich über allem stehen und mit dem Leben abgeschlossen hat, das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund, denn Daniel Ruder möchte eine Partnerin haben, mit der er auf Seelenfang gehen kann für den Satan und mit der er dann aber auch gemeinsam Selbstmord begehen kann. Und ja, so lernen die beiden sich dann quasi kennen. Über diese Kontaktanzeige. Die mögen sich und treffen sich und das erste Date ist ganz romantisch auf einem Friedhof, wo dann gesessen wird und bis in die frühen Morgenstunden gesprochen und die reden über alles Mögliche, über ihre Todessehnsüchte, über die Möglichkeit, sich gegenseitig, also sich selbst umzubringen, über irgendwelche, ja, ihren Hass auf die Menschheit und so ist man dann irgendwie relativ schnell sich einig, dass das doch eine coole Verbindung jetzt ist. Und wie gesagt, es läuft darauf hinaus, dass die halt auch relativ schnell schon planen, innerhalb eines Jahres höchstwahrscheinlich so sich umzubringen. Also so, das soll schon so der Höhepunkt der gemeinsamen Beziehung sein.
Wow. Das ist ja schon auf jeden Fall mal ein Statement von sich selbst zu sagen oder sagen zu können, dass man sich innerhalb von einem Jahr geplant das Leben leben möchte.
Ich finde vor allem, das nimmt dir so viel. Mhm. Weil, also wenn du jetzt dich kennst, also du hast jetzt gerade eine Person kennengelernt, die zu dir passt, die offensichtlich deine Interessen teilt, ne? Und du hast aber immer diesen destruktiven Gedanken im Kopf, so in einem Jahr töten wir uns gegenseitig, dann lässt du dich ja wieder gar nicht darauf ein, wie schön das ist, jemanden zu haben, der endlich dich versteht, sondern du hast einfach nur diese Sehnsucht, ja, in einem Jahr, ja, keine Ahnung, machen.
Aber du darfst nicht vergessen, die Interessen sind ja destruktiv. Ja. Also ja, von daher, was sollen die sich da jetzt was Positives irgendwie Honig um den Mund schmieren oder sowas? Aber was ich mich jetzt gerade frage, ist, du wirst gleich darauf noch zu sprechen kommen gleich, Daniel, so als Führungspersönlichkeit, er fühlt sich als was Besseres. Wie ist es jetzt, wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Sieht er sich über Manuela oder ist es dann irgendwie auf einer Augenhöhe?
Ja, natürlich fühlt er sich da schon auch irgendwie überlegen, aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt da eine beschissene Beziehungsdynamik haben oder dass sie jetzt irgendwie sich unterjocht fühlt. Er gibt schon so den Ton an, aber vieles geschieht schon so in einem Einverständnis und in der gleichen Motivationslage zumindest.
Das ist ja psychologisch auch sehr spannend, wenn du überlegst, dass er im Prinzip immer so ein Einzelgänger gewesen ist, sich versucht hat, so ein bisschen auch zu befreien aus dem Korsett der Gesellschaft sozusagen und immer so sein eigenes Ding gedreht hat und jetzt aber auf einmal offensichtlich eine Person sucht, auch eine Frau sucht, ne, wenn ich jetzt das Zitat noch richtig im Kopf habe, die zu ihm passt. Das heißt, er hat scheinbar in sich dann durchaus den Wunsch nach Zweisamkeit.
Ja.
Wahrscheinlich das und wahrscheinlich noch, ich gehe mal weiter, ich denke, dass er in ihr quasi das Gleichgesinnte gefunden hat, was dieselben Ambitionen haben oder was die Sicht oder die Sicht auf das Leben generell, was die teilen, und das gefällt ihm wahrscheinlich oder danach strebt er, weil alles andere für ihn ja, sehr negativ behaftet ist. Und wie kann man das besser umschreiben? Also in dieser Szene diese Zugehörigkeit einfach zu finden.
Ich denke, er fühlt sich bestätigt. Die Sache ist ja die, er hat bisher, er sieht sich als was Besonderes, er sieht sich als irgendwie was Auserwähltes, der Satan redet mit ihm. Und wenn er aber das jetzt irgendwie normalen Leuten erzählt hätte, so aus seinem Umfeld, dann hätten die halt, die würden nicht verstehen, was er, die würden mit den Augen rollen, die würden das komisch finden. Und hier hat er jetzt jemanden, dem er das erzählt und wo dann einfach ein Echo kommt, was er geil findet, weil die bestätigt das, weißt du, die möchte das auch haben, die sieht das auch genauso und die bestätigt seinen Wahn.
Genau.
Ich glaube, es löst halt auch ganz viel Faszination aus, zu wissen, ey, es gibt eine Person auf dieser Erde und auch irgendwie im Pod offensichtlich, die halt genauso denkt. Ne, das ist ja eine massive auch Bestätigung des eigenen Denkens. Und ich glaube halt, dass das ganz viel Faszination auslöst.
Ja, genau. Ja, und so hat er dann irgendwann eine Vision. In seinen Visionen sieht er die Zahl 6667. Jetzt wisst ihr vielleicht, dass 3x die 6 die Zahl des Teufels ist, bekannt geworden aus dem Film Das Omen, ein Horrorfilm aus den 70er Jahren, einer so der ersten, der so diese Satanismus-Thematik so hart aufgegriffen hat. Also man muss dazu sagen, in Amerika herrschte so in den 70er, 80er Jahren so eine richtige Satanismus-Panik. Da gab es auch so ein, zwei Mordfälle, oder es gab einige Mordfälle, die damit zu tun hatten, aber es gab auch viele, die in so eine Richtung gedrängt wurden, obwohl da nichts drauf hingedeutet hat, einfach weil Amerika total süchtig und neurotisch war nach diesem Thema. Ne? Also es hat fasziniert, das hat abgestoßen und das ist dann halt, wie gesagt, auch hier so rübergeschwappt. Oh. So. Und in diesen Zahlen 66,
dieser Manson,
67...
Dieser Manson ist auch so einer, oder? Charles Manson.
Ja, Manson ist so ein bisschen so eine Sonderrolle. Also Manson hatte satanistische Anleihen. Manson hatte aber vor allem dystopische und rassistische Gedanken. Also Manson wollte ja einen Rassenkrieg auslösen. Also seiner Meinung nach diese Morde, die seine Family begehen sollte, seine Hippie-Family an reichen weißen Menschen, sollte auf Schwarze zurückgeführt werden. Also dass man sagt, das waren irgendwelche Schwarzen, die das gemacht haben. Und das sollte zu Unruhen führen zwischen Schwarzen und Weißen. Und das sollte einen Rassenkrieg auslösen, der Helter Skelter heißt. Das hat er aus einem Beatles-Album gehört.
Mhm.
Also ein Beatles-Album hat ihm diese Botschaft gegeben. Und er wollte mit seiner Manson-Family in der Wüste leben, während Schwarze und Weiße sich gegenseitig töten, quasi. Und die Welt ist dann leer und er mit seiner Family würde dann aus dem Exil der Wüste zurückkommen, die Welt neu bevölkern und die Weltherrschaft ergreifen. So, das war, also das hat nicht unbedingt mit Satanismus zu tun. Es gab da so ein paar satanistische Themen, die da irgendwie reingenommen wurden, aber Manson war eher rassistisch größenwahnsinnig.
Okay, verstehe. Hat er nicht auch die Frau von Roman Polanski umgebracht?
Ja, also er selber hat ja, wie gesagt, niemanden getötet, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Oder seine Leute, ne? Ja.
Aber genau, in dem einen Mordfall der Manson Family, wo dann wirklich Mitglieder in ein Haus in Hollywood eingedrungen sind und da auch mehrere Leute getötet haben, da ist eben auch die Schauspielerin Sharon Tate ums Leben gekommen, die damals mit Roman Polanski verheiratet war, ja.
Okay.
Kann ich mich auch noch dran erinnern, so als, das ist auch so eine Kindheitserinnerung von mir, so die mit True Crime zu tun hat, dass ich irgendeinen Film gesehen habe mit Sharon Tate, ich weiß gar nicht mehr, die hat nicht viele Filme gemacht, ich weiß nicht, welcher es war, und ich fand die als Kind einfach unglaublich schön, also ich fand die so, die hat mich einfach krass geflasht, und dann habe ich meine Mutter gefragt, wie die Schauspielerin heißt, dann hat die mir halt erzählt, Sharon Tate, und die ist halt ermordet worden, so, und dann war ich so, oh, wie kann man so einen Engel töten, das war mir so, ja.
Es gibt ja diesen Film Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Sehr gut, richtig, also gut. Wirklich unglaublich gut. Brad Pitt und Leonardo, unfassbar gut. Und der bezieht das ja, also geht auch sehr stark auf diese ganze Thematik ein, ne? Und ja, auch diese gesamte Hollywood-Kulisse wird ja wunderbar dargestellt.
Der dreht natürlich diese Endszene halt total um. Da tötet die Family ja nicht die Leute, sondern da werden die in die Flucht geschlagen.
Ja. Genau. Ja, die leben da ja auch in so einer Kommune da irgendwie, ne? Ja. Recht abgelegen.
Ja, das war ja so. Also das ist auch richtig, das war irgend so eine ehemalige Westernstadt, die so als Kulisse für Filme gedient hat und die aber mittlerweile ausgedient hatte, weil der Western-Hype vorbei war und die deswegen einfach da vor sich hingerottet ist. Und da hat dann die Family tatsächlich gelebt, weil das, wie gesagt, sonst das, also es war im Prinzip so eine Kulissenstadt, die aber leer stand. Ja.
Das ist jetzt natürlich eine super düstere Geschichte dahinter, aber Leute, wenn ich mit euch in einem Dorf wohnen dürfte, dann wäre so eine alte Saloon-Western-Stadt auf jeden Fall mega cool. Ich weiß schon, wer der Barkeeper ist.
Ich kenne da auch so einen.
Ja, die Zeiten sind rum. Ja.
Also ich habe da so ein Bild im Kopf, Fabian.
Ey Leute, warum denkt hier keiner an mich, wenn ich vom Barkeeper spreche? Was soll denn das? Geht das mit?
Du bist der Soßenmeister und vor allem auch der Koffermann.
Ah, okay. Der Seat hat auf jeden Fall die Bank.
Naja, auf jeden Fall hat er nun...
Wie gut, dass wir keinen Sheriff haben, ne? Aber egal, ich hoffe.
Auf jeden Fall hat er nun diese Zahlen in seinem Traum gesehen, 66, 67, und er weiß jetzt, okay, 6.6., da wird geheiratet und am 6.7., da ist dann endlich der Suizid. Also da hat man jetzt endlich feste Daten, das hat der Satan einem jetzt gegeben als Vision. Und das ist für beide auch jetzt total cool, die sind jetzt total euphorisch, dass jetzt da diese Zahlen feststehen. Die möchten aber gerne noch Menschen ermorden. Irgendwie ist denen klar, wir können nicht in die Hölle gehen, ohne vorher Seelen mitzubringen für den Satan. So, man kommt nicht mit leeren Händen auf eine Party mäßig, ne? Das gehört sich nicht. Und ja, das ist jetzt ein bisschen flapsiger, als der Stoff es eigentlich hergibt. Aber das ist halt deren Hintergrund, die wollen mit Seelen sich direkt einen hohen Rang quasi bei Satan erkaufen. Also Daniel Ruder ist eigentlich klar, dass er bei Satan direkt irgendwie eine hohe Stellung einnimmt, weil er ist ja Daniel Ruder. So, jeder findet ihn geil, ne? Also selbst der Satan wird ihn mal mindestens irgendwie rechts neben sich sitzen lassen und, weiß ich nicht, Met von seinem Nippel schlürfen lassen oder so, keine Ahnung. Aber wenn man halt irgendwelche Seelen erntet auf der Erde und die mitbringt, dann ist auf jeden Fall der Aufstieg noch krasser garantiert. Jetzt haben die beiden aber ein Problem. Die haben keine Freunde mehr. Die haben eigentlich kein soziales Umfeld mehr, weil das hat sich von denen abgewendet. Also alle Leute waren so ein bisschen irritiert, weil die beiden wohl auch immer mehr abgedriftet sind. Die sind auch aggressiv gewesen, auch ihrem Umfeld gegenüber. Dann hat sich Daniel Ruder nie so richtig von diesem Rechtsradikalismus distanziert. Also Leute, die mit denen zu tun hatten, teilweise fanden es komisch, seine aggressive Art, diese Satanismus-Geschichte, dann irgendwelche SS-Runen in der Wohnung und was weiß ich was, das war eine schräge Mischung. Dazu kommt natürlich, dass er nicht der sympathischste Mensch war mit seinem Führungsanspruch. Und ja, irgendwelche Freunde, die man hatte, die haben sich halt auch dadurch abgestoßen gefühlt, dass die beiden immer gesagt haben, dass sie auserwählt sind, um Seelen für den Satan zu ernten. So, ich meine, mit so Leuten hängt man halt einfach auch nicht rum, ne?
So. Man ist ja auch ein potenzielles Opfer dann, ne?
Ja, also du denkst ja auch einfach, der hat sie nicht mehr alle. Also ich hätte da jetzt keine Angst oder würde jetzt denken, so, ich könnte ein Opfer sein. Ich würde einfach denken, der ist irgendwie, keine Ahnung, als Kind stand die Schaukel zu nah an der Wand oder so. Ich will da nichts mit zu tun haben, ja. Das ist irgendwie...
Ja, es ist klar, es ist komplett...
Nicht mehr alle Latten, ne? Am Zaun. Also,
ja, richtig.
Also es ist heftig, es ist wirklich heftig. Sowas wirst du auf jeden Fall nicht irgendwie im Bekanntenkreis hören. Und obwohl, ja, das muss man ja wiederum sagen, die Freunde irgendwie alle aus so einer, keine Ahnung, ich sag mal dunklen Szene kommen, ob es jetzt Metal ist oder was auch immer. Also das ist schon, ne, es geht ja schon so grundsätzlich in eine ähnliche Stoßrichtung.
Er hat ja schon extravagante Vorstellungen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ne. Aber ja, offensichtlich selbst die Leute aus der Szene, mit denen sie was zu tun hatten, selbst die sind da offensichtlich, können da nichts mit anfangen. Mhm. Also bleibt nur ein Arbeitskollege von Daniel Ruder übrig, den man einladen kann. Frank. Von Frank habe ich euch auch ein Foto geschickt. Das ist der Herr auf dem allerletzten Foto. Mit dem versteht sich Daniel Ruder ganz gut. Der Typ hat so, ja, keine Berührungsängste. Also dem ist das offensichtlich egal, dass Daniel spinnt. Die beiden, die haben auf der Arbeit ja, miteinander zu tun und Daniel empfindet den auch tatsächlich als sympathisch und angenehm und auch als lustig. So, und so lädt er den ein und der sagt halt, das ist eine Abschiedsparty. Er lädt ihn auf eine Abschiedsparty ein und die Story ist halt, das Ehepaar Ruder möchte nach Transsilvanien ziehen. Das kommt diesem Kollegen auch nicht komisch vor, weil das halt einfach zu diesem Style passt, zu diesem etwas schrägen Leben, das die beiden führen.
Dracula-Style.
Dracula-Style, genau. Und so erscheint er dann halt zu einer vermeintlichen Abschiedsparty.
Du schickst uns
in der
das
Wohnung
Bild ja
der
nicht ohne Grund.
Witten.
Also ist davon auszugehen, dass er leider das Opfer ist. Ja, und also ich käme doch niemals auf die Idee, zu so einer Party zu gehen. Da fallen mir doch irgendwie 99 Ausreden automatisch ein.
Problem ist, man kennt jetzt natürlich auch nicht die Background-Story, dadurch, dass das sein Arbeitskollege ist, dass sie gut befreundet sind in dem Sinne, hätte er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er...
Ja, das stimmt, aber weißt du, wenn die gesagt hätten, ey, weißt du was, wir feiern unser fünfjähriges Jubiläum oder wir feiern, keine Ahnung, die Mondfinsternis, aber wenn die sagen, wir feiern eine Abschiedsparty und wir wollen nach Transsilvanien, also weißt du, dann da gehe ich doch nicht hin.
Ja, ich denke, der hat sich einfach gedacht, ja, das passt zu denen und das ist eigentlich ein netter Kerl. Auf der Arbeit haben wir immer Spaß. Das letzte Mal, dass ich den sehe, da gehe ich mal
tatsächlich
hin.
Hat er wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht, dass da irgendwie...
Hat auch gedacht, die meinen nicht ernst. Also er hat den wahrscheinlich auch so ein bisschen so als schräg wahrgenommen, aber irgendwie als sympathisch und ja, okay.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Der hat wahrscheinlich gedacht, wirklich so, also er hat das nicht, der hat dieses Wort auch Abschiedsparty nicht als doppeldeutig gesehen. Er hat gedacht, ja, die ziehen halt um und das ist jetzt das letzte Mal, dass man was machen kann, so. Ja, und so ist er dann quasi der einzige Gast dieser Party. Die beiden hängen da rum, Daniel und er. Daniels Frau, die ist so ein bisschen beschäftigt mit irgendwelchen Vorbereitungen und die gesellt sich halt auch immer zu denen. Die hat auch noch einen Gast eingeladen für später, mit dem sie mal was hatte vor Jahren, also eine ehemalige Affäre, und den hat sie sich ausgesucht, weil, ja, wenn sie nur Daniel hat in der Hölle, ist ja scheiße, sie will noch jemanden haben, mit dem sie richtig gut reden kann, einen guten Gesprächspartner, und diese Ex-Affäre von ihr, den hat sie als tiefgründigen, guten Redner wahrgenommen und mit dem hat sie sich immer sehr gut verstanden und deswegen soll der bitte sterben, damit er mitkommt und dann auch in der Hölle mit ihr gute Gespräche führen kann. Frank ist nicht nur ausgewählt worden, weil das somit der einzige ist, mit dem man noch Kontakt hat, also Daniels Arbeitskollege, sondern weil Daniel Ruder den als total lustig empfindet und er hat die Idee, dem Teufel dann den als Hofnarr mitzubringen, weil der halt so lustig ist.
Oh, das schon wieder.
Ja, und so sitzen die drei dann in der Wohnung, hören Musik, trinken was und Frank wird immer wieder versichert, dass die anderen Gäste bald noch kommen und irgendwann entschuldigt sich Daniel Ruder, verlässt das Zimmer und tritt dann quasi von hinten an Frank heran, der auf einer Couch sitzt und schlägt ihm mit einem Dachdeckerhammer auf den Kopf. Der steht so reflexartig auf, die Ruder sind total verwirrt, dass der nicht umkippt. Daniel schlägt nochmal zu, aber der bleibt immer noch stehen, aber ist jetzt natürlich total benommen, also zwei kräftige Schläge mit so einem Dachdeckerhammer auf den Kopf, dann bist du halt, stehst du auf jeden Fall neben dir und bist da nicht irgendwie Herr deiner Sinne.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja nach dem ersten Schlag schon so viel passiert, dass da eigentlich nicht mehr so viel funktionieren kann, ne?
Genau. Und Daniel sagt jetzt zu seiner Frau, sie möge doch jetzt bitte den Herzstich setzen und die zieht ein Messer, das extra gekauft wurde, so eine Fantasy-Klinge mit so einem Drachengriff, also so, kennt man so ganz, weiß ich nicht, riesige, gebogene, fantasievoll geschmiedete Klingen mit so Drachenornamenten und so einer Scheiße, also was dann da wirklich aussieht wie aus so einer schwarzen Messe.
Wo auch so die Griffe so komplett verschnörkelt sind und alles und so verschiedene Richtungen und, weisen und so.
Genau, ja. Und die zieht jetzt ein solches Messer und sticht 66 Mal auf Frank ein. Seine Leiche ist dann quasi so entstellt nach diesen Stichen und diesen zwei Hammerschlägen, dass der tatsächlich erst dann auch durch eine DNS-Analyse identifiziert werden kann. Also da ist nichts mehr zu machen quasi. Nach diesem Mord sind beide aber dann irgendwie so ein bisschen ausgelaugt und fertig. Sie können sich jetzt nicht vorstellen, noch einen zweiten Mord zu begehen. Und so wird dieser ehemalige Affäre von der Ehefrau wieder ausgeladen. Also der als Gesprächspartner mit in die Hölle gehen sollte, der überlebt jetzt quasi dann dadurch Glück im Unglück. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Mord die irgendwie mehr mitgenommen hat als gedacht oder ob das einfach worauf das zurückzuführen ist, die haben halt einfach gesagt, dass sie, der Drang zu töten verschwunden war nach diesem Einmal. Also die beschreiben das so, dass die in der Wohnung waren mit Frank und um sie herum lauter Untote, also so Gespenster, die nur sie gesehen haben. Und die gesagt haben, dass sie jetzt den töten sollen, dass sie jetzt Blut sehen wollen. Und als Frank dann tot war, waren die Untoten weg. Und deswegen wurde dieser zweite Mensch ausgeladen. Den brauchte man jetzt nicht mehr zu opfern.
Okay, also es geht hier nicht um irgendwie Mitgefühl, Emotionen, irgendwas, möglicherweise das Falsches getan haben zu können oder vielleicht auch geschockt zu sein über die eigene Tat, sondern es geht wirklich um das Bild, was sie sowieso gelebt haben. Und darin finden sie jetzt irgendwie eine Bestätigung aufzuhören.
Ja, genau. Genau, also es ist, zumindest sagen sie das so. Und ja, also irgendwie die unheimlichen Kräfte, die zuvor anwesend waren und die ihm befohlen haben, dieses Blut zu vergießen, die sind jetzt dann offensichtlich nach dem Einmal befriedigt und deswegen musste nicht weiter gemordet werden.
Boah, hat er ein Glück.
Ja, hat er definitiv, ja. Die beiden verlassen jetzt die Wohnung, also die wollen jetzt eine Zeit lang untertauchen und dann eben gemeinsam diesen Selbstmord begehen. So, bevor ich jetzt weiter rede, muss ich erstmal ein Glas Wein nachschenken. Ach, ich liebe das Geräusch, wenn der Wein ins Glas läuft.
Ein monströs gutes Geräusch. Warte, ich muss auch mal kurz zum Sounddesign beitragen. War lasch, ne?
War ein bisschen lasch, aber okay. Du musst das Feuerzeug anders halten. Nicht mit dem normalen Flaschen.
Ja, ein Heimhof hat uns, also beim letzten Auftritt hat uns ja jemand geraten, man müsste die Flasche irgendwie so erwärmen mit den Händen und so. Hat aber auch, hat da auch nicht geklappt, so, ne? Das, also, vielleicht habe ich es auch falsch
gerade sagen.
Ganz bestimmt sogar.
Nee, nee. Wir machen nochmal so ein Tutorial dafür.
Apropos letzter Auftritt, unser letzter Live-Abend, unser nächster Live-Abend ist am 2.11. Das wird nach dem Erscheinen dieser Folge hier vermutlich noch 5 Tage sein oder so. Es sind noch einige wenige Karten verfügbar. 2.11. in Hamburg. Wer da noch Bock drauf hat, der möge sich dazu gesellen. Das wird großartig.
Yes, ja. Morgen in einer Woche ist es soweit. Ich freue mich tierisch.
Ich auch, ja. Das wird richtig gut. Naja, die beiden haben jetzt also diesen Mord begangen und die Untoten haben sich aus der Wohnung verzogen, sodass man jetzt keinen weiteren Mord mehr begehen muss. Jetzt ist allerdings die Frage, wie verbringt man die Zeit, bis man sich umbringt? Und da gibt es verschiedene Ideen. Man möchte erst nach Dänemark fahren beispielsweise und da mit anderen Satanisten irgendwie rumhängen. Dann gibt es noch irgendwelche Kontakte von früher zu irgendwelchen Rechten und Nazis, auch irgendwo in Skandinavien, aber auch das wird nicht so richtig was. Und so überlegt man sich jetzt nach Thüringen zu fahren. Da sieht man das Böse besonders gut vertreten. Also wahrscheinlich haben die vorhergesehen, dass 2024 die AfD so stark wird.
Ich wusste, dass das kommt.
Nein, tatsächlich, das war jetzt natürlich ein kleiner Scherz am Rande, natürlich sehen die Thüringen aus einem anderen Grund als Epizentrum des Bösen und als interessant für sich. Denn auch in Thüringen, genauer gesagt in Sondershausen, gab es 1993 einen Mord, der als Satansmord bezeichnet wird. Da wurde der 15-jährige Schüler Sandro Bayer von 3 Mitschülern ermordet, die auch alle in einer Black-Metal-Band gespielt haben und das auch alle, ja, zumindest vordergründig aus satanistischen Gründen getan haben. Das waren auch so Leute mit so Verstrickungen von Satanismus und Rechtsradikalismus. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Verlinkung. Also es gibt relativ starke Verlinkungen teilweise von der Black-Metal-Szene in so diese Neonazi-Szene. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der Black-Metal hört, ein Nazi ist, aber es gibt da irgendwie teilweise relativ krasse Überschneidungen. Das ist auch so eine ganz interessante Thematik für andere Folgen, denn über diesen Mord von Sondershausen werden wir noch sprechen und auch über einen Mord, der die schwedische Black-Metal-Szene sehr geprägt hat und der bis heute ja diskutiert wird. Da werden wir auch noch drüber sprechen im Laufe des Podcasts.
Also die Verknüpfung finde ich auch tatsächlich sehr interessant und das war mir gar nicht bekannt.
Ja gut, es hat ja auch relativ ähnliche Elemente teilweise, also Menschenverachtung, Absolutionsanspruch, ne? Also es hat ja, oder ein bisschen Absolutheitsanspruch so rum, Verachtung von Leben generell, nicht nur Menschen. So, dann auch so eine gewisse negative Weltsicht. Das geht ja schon teilweise Hand in Hand. Es gibt dann ja auch, es gibt auch diverse Unterspielarten von Black Metal. Also Black Metal ist ja auch nicht gleich Black Metal. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Spielarten, wo das dann so ein bisschen stärker vertreten ist oder ein bisschen weniger. Es gibt da Sachen, die gehen so in so eine melodische Richtung. Es gibt Sachen, die gehen mehr in so eine Ambient- oder Dungeon-Synth-Richtung, also so, wo auch so elektrische Musik irgendwie noch eine Rolle spielt. Und es gibt aber auch eine Spielart, die nennt sich War-Metal, also Kriegsmetall, Kriegsmetal quasi. Und da ist ganz, ganz oft so eine Kriegsverherrlichung und auch so eine sehr lebensfeindliche Atmosphäre, die da propagiert wird. Und da sind dann so rechte Anknüpfpunkte relativ häufig. Ja. Egal. Wir sprechen nicht über Sondershausen, wir sprechen nicht über Black Metal, auch wenn das, wie gesagt, ein Feld ist, wo man jetzt sehr, sehr viel drüber sagen könnte. Und dieser Fall aus Schweden tatsächlich recht skurril ist und eben die Szene sehr, sehr stark geprägt hat. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf deine Reaktion zu den Sachen, die da passieren.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, so du machst das ja hier schon, du teaserst das so interessant an, dass es jetzt irgendwie schon, dass man das Gefühl hat, man braucht jetzt irgendwie so eine kleine Black Metal Serie bei uns oder zumindest halt so eine baldige Fortsetzung des Ganzen. Also.
Ja, also ich hatte überlegt, daraus so eine tatsächlich für Halloween eigentlich so eine Trilogie vielleicht zu machen, aber na, mal gucken.
Du könntest jetzt, Fabian, du könntest jetzt ohne Probleme, ne? Wir haben jetzt also wirklich 5 Tage vor Halloween. Ne, wenn du jetzt die Füße stillhältst, könntest du es in 5 Tagen erst die Folge veröffentlichen.
Nee, das wird nichts werden. Das ist ich dachte, du wolltest machen. Jetzt sagen, du könntest jetzt nach diesem Fall einfach noch einen von den anderen beiden Fällen dranhängen. Ja, das könnte ich ohne weiteres, aber die 5 Tage die Füße stillhalten.
Da, das habe ich nämlich auch gerade so ein bisschen rausgehört. Ich dachte mir so, alles klar, da wird noch eine weitere Folge jetzt kommen.
Was bei den beiden Fällen tatsächlich interessant ist, auf die ich gerade zu sprechen kommen wollte, dass die auch nach diesen Fällen an sich, also dass da die jeweiligen Täter auch nach Verbüßung ihrer Haftstrafe und nach wieder Freikommen durchaus auch streitbare Gestalten sind, die auch irgendwie einen sehr, sehr komischen Lebensweg genommen haben. Also sowohl der Haupttäter in dem Mordfall von Sondershausen, Hendrik Möbus, als auch der Täter in Schweden, Varg Vikernes, sind durchaus unerfreuliche Gestalten, die aber heute noch in den Szenen ziemlich stark verankert sind und da auch sehr, sehr kontrovers gesehen werden. Egal, so, zurück zum Ehepaar Ruder. Die halten sich jetzt ja so eine Woche irgendwie in Thüringen auf, schlafen auf Friedhöfen, wie man das halt so macht. Die Polizei hat die Leiche des ermordeten Kollegen Frank am Tag nach dem Mord bereits in der Wohnung gefunden, weil eben mit Blut an die Scheibe von innen geschrieben wurde, in so einem Mehrfamilienhaus, where Satan lives, also wo der Satan lebt, und das haben irgendwelche Leute gesehen. Und daraufhin wurde dann die Wohnung untersucht und man hat dann da die Leiche gefunden, die, wie gesagt, dann erst nach DNA-Tests dann letzten Endes eine Identität bekommen konnte tatsächlich. Und fand in dieser Wohnung dann eben neben diesen ganzen satanistischen Paraphernalia auch eben SS-Runen, Nazi-Zubehör. Also es hat sich für die Ermittler, glaube ich, ein sehr, sehr komisches Bild erstmal ergeben. Die wussten, glaube ich, gar nicht so richtig, mit was für Leuten haben wir es hier überhaupt zu tun. Weil aber auch deren Auto so geschmückt war, also auch mit irgendwelchen Ornamenten und okkulten Sachen und so, waren die dann relativ schnell zu finden und sind halt nach einer Woche der Polizei einfach ins Netz gegangen. Also die haben dann einfach, die sind mit einem sehr, sehr auffälligen Auto durch die Gegend gefahren, was auch so mit irgendwelchen satanistischen Ornamenten und Sprüchen und was weiß ich was, Totenköpfen geschmückt war. Also die haben jetzt nicht unbedingt kleine Brötchen gebacken und sind mit dem Fiat Punto dann irgendwie durch die Gegend gegurkt, sondern die haben es fast schon drauf angelegt, erwischt zu werden. Und so werden dann natürlich beide in Untersuchungshaft genommen, was deren Beziehung zueinander erstmal total stärkt. Also auch bei den ersten Gerichtsterminen, da umarmen die sich erstmal heiß und innig vorher und versichern sich und auch ihrer Umwelt erstmal die gegenseitige Liebe. Also man zeigt schon, dass man sehr stark zusammengehört.
Das sind gewiss die Bilder, die du jetzt hier geschickt hast, ne?
Ja.
Ja, interessanter Side-Fact übrigens, die waren ja über ein Jahr zusammen, als die den Mord begangen haben. Hatten dann halt auch geheiratet im Zuge des Verbrechens und hatten im Nachgang an das Verbrechen und auf der Flucht auch das erste Mal Sex innerhalb von über einem Jahr Beziehung. Finde ich auch einen interessanten Fakt. Zeigt halt auch, dass diese Beziehung irgendwie so, ja, auf anderen Grundpfeilern aufbaut, als das jetzt vielleicht für uns der Fall wäre. Also, dass man da irgendwie eher so diese spirituelle Verbundenheit und dieses, man teilt den gemeinsamen Wahnsinn gesucht hat, als irgendwie, man findet sich gegenseitig irgendwie gut. Weißt du, was ich meine?
Du hast ja schon bereits zu Anfang erwähnt, dass sie ja selber gar nicht so die Affinität für Sexualität ausgelebt hat, sondern andere Sachen eher für sie im Fokus standen, dass sich das so ein bisschen ergänzt hat bei ihm und bei ihr.
Ja, für ihn ja scheinbar auch dann, ne? Sonst hätte das ja
nicht ein Jahr gedauert.
Oder er hat das einfach... Ja. Oder er hat das einfach extrem respektiert, dass das für sie nicht so erfüllend ist. Ne? Das kann ja natürlich auch sein. Aber die beiden treten dann, wie gesagt, auch vor Gericht sehr, sehr selbstbewusst auf. Das gefällt nicht allen und das wird halt auch in der Presse immer wieder diskutiert, dass man da einfach gar keine Reue merkt. Ne? Also Daniel Ruder tritt vor die Presse oder tritt vor Gericht und begrüßt die Anwesenden als mein Volk und sagt dem Gericht auch, dass er dem oder spricht dem Richter jegliche Kompetenz ab und sagt dem Gericht auch, dass keine irdischen Richter über ihn richten können, weil seine Befehle ja direkt vom Satan kommen und dass er den ganzen Prozess für lächerlich hält und dass er gar nicht weiß, warum überhaupt so ein Prozess veranstaltet wird und warum so viel Presse da ist. Es wäre ja nur ein Mensch gewesen, Krass. Den man umgebracht hat. Also zeigt halt auch schon so, wie durch die sind. Und auch seine Frau hat sich jetzt extra passend zum Prozess den Schädel seitlich kahl geschoren und eben das Petruskreuz reinrasiert und begrüßt die Pressevertreter mit diesem Satansgruß, also den hochgestreckten kleinen Finger und Zeigefinger. Also die beiden, ja, zeigen da quasi, wer sie sind, was ihre Motivation war und dass sie diesen ganzen Prozess total lächerlich finden. Bei denen wurde eine Motorsäge gefunden, die hat Daniel Ruder gekauft, weil er angibt, dass er damit gerechnet hat, dass Satan ihn nochmal ruft, um Seelen zu sammeln und dann wäre der nächste Schritt gewesen, mit der Motorsäge willkürlich Amok zu laufen und einfach random Leute umzubringen, weil er dann meint, das wäre dann halt um die Welt gegangen. Also da sieht man halt auch dieses Geltungsbewusstsein. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt darum geht, auf irgendeinem Friedhof Menschen zu opfern, sondern das soll bitte auch wahrgenommen werden,
bleibender Eindruck,
was man tut. Ne? Genau, und deswegen letzten Endes unterstellen dann die Gutachter denen auch nicht unbedingt, dass das Verbrechen aus so einer Verwirrtheit heraus geschehen ist, also wirklich um Satan was zu opfern, sondern dass das eher aus so einem narzisstischen Größenwahn von beiden einfach heraus passiert ist. Ne? So.
Ja, die wollen sich verewigen durch ihre Tat. Und
genau, genau, die wollen auch wahrgenommen werden, so wie er immer als gefährlich wahrgenommen werden wollte, will er eben auch hier einfach so durch die Presse gehen.
Ja, genau, und treten dementsprechend ja auch hier so vorbereitet selbstdarstellerisch auf.
Ja, genau. Ja, das tun sie sehr, wie gesagt, zelebrieren da so ihre Liebe und ihre Verbindung vor Gericht und erzählen dann halt auch, also sie sprechen auch sehr abwertend von Menschen an sich und von dem Opfer allerdings gar nicht so. Also da wird immer wieder deutlich, dass das jemand war, den sie schon auch mochten und sympathisch fanden, aber der halt einfach das Pech hatte, dass er einer der wenigen verbliebenen Kontakte war und dass er halt ja als Hofnarr für den Satan aufgrund seiner Lustigkeit irgendwie dienen sollte. Ne?
Was ich da noch nicht ganz verstanden habe, wollten sie ihm damit auch was Gutes tun?
Ja, in deren Welt wollten sie ihm damit was Gutes tun, denn der ist wohl so ein bisschen so ein nerdiger Typ gewesen, der auch jetzt keinen großen Freundeskreis hatte und auch keine Partnerin. Und die haben dessen Leben als total minderwertig empfunden und als eine Schmach. Also, dass der quasi aufgrund seiner aus deren Perspektive empfundenen Minderwertigkeit quasi kein gutes Leben führen kann. Und und haben sich dann offensichtlich auch eingeredet, dass sie ihm was Gutes tun, indem sie ihn töten. Ja.
Krass.
Also, ja, ist natürlich auch eine Art des, weiß ich nicht, des sich selber das Schönredens, ne, dass du da im Endeffekt ja nur was Gutes getan hast und das ist gar nicht schlimm, dass du dem Frank da irgendwie 66 mal das Messer in den Körper gestoßen hast, ne.
Es war wahrscheinlich auch ein sehr pragmatischer Grund, warum sie Frank ausgewählt haben, einfach weil er da eine Vertrauensperson war, die sich bereit erklärt hat, in deren Wohnung, in die Wohnung einzutreten, um, keine Ahnung, überhaupt einfach dort zu sein. Ne? Also ich glaube, alles andere hätte ja wahrscheinlich dazu geführt, dass sie irgendwie hätten sich draußen irgendwie ein Opfer suchen müssen. Und dann wäre es mit deutlich mehr Gefahrenpotenzial irgendwie passiert. Und so konnten sie wirklich sagen, okay, sie machen das irgendwie im trauten Eigenheim sozusagen und lassen dann die Person erstmal zu sich kommen.
Ja, und du hast halt einfach auch keinen Gegenwehrmoment. Ne? Das ist jemand, der kennt die, der fühlt sich wohl. Da ist dann halt auch ein Mordmerkmal erfüllt. Also wir haben da noch nie explizit drüber gesprochen, was macht eigentlich einen Mord aus? Und es gibt eben verschiedene Mordmerkmale, die erfüllt sein müssen oder teilweise erfüllt sein müssen, verschiedene davon. Also es kann sein, dass eins zutrifft oder zwei oder drei. Und ein Mordmerkmal ist eben Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Ja, und Frank war komplett arg und wehrlos. Also der hat sich nicht in Gefahr gesehen und der war insofern wehrlos,
genau,
weil der,
genau, mit
der
dem von hinten angegriffen
zu Daniel Ruder saß, der hatte überhaupt keine Chance, sich zu verteidigen. Also ein weiteres Merkmal beispielsweise wäre Mord zur Verdeckung einer Straftat. Also wenn ich dich jetzt oder wenn du jetzt jemanden vergewaltigen würdest und würdest diese Person dann töten, damit sie dich nicht für die Vergewaltigung anzeigt. Oder dann gibt es noch niedere Beweggründe und so weiter und so weiter. Also es gibt da verschiedene Merkmale, aber hier spielt auf jeden Fall zumindest diese Arg- und Wehrlosigkeit eine Rolle, ne, weil das einfach auf Frank komplett zutrifft. Ja, der Prozess, der ist dann damals absolutes Medienereignis, daran erinnere ich mich auch noch. Also speziell die Bild-Zeitung pusht das natürlich extrem und da wird dann alles in einen Topf geworfen. Leute aus so dieser Gothic- und Emo-Szene, die fühlen sich da extrem in diese Ecke gedrängt und bedrängt, weil die jetzt natürlich so von diesen allgemeinen Bild-Zeitungslesern so über einen Kamm geschoren werden und Gothic-Leute sind in der Regel eigentlich sehr, sehr friedliche Menschen. Die wollen so für sich sein, die wollen ihr Ding machen, die wollen niemandem was tun, aber die wollen halt ihre Ruhe haben, ne?
Und Emos doch auch, oder?
Emos auch, ja. Und die werden jetzt aber alle so in einen Topf geworfen, das wird alles so, das wird so als schwarze Szene, schreibt die Bild-Zeitung, das wird alles so zusammengeworfen. Da wird dann auch so geguckt im Gerichtssaal, okay, wer könnte dazugehören, wer hat irgendwie so einschlägige Klamotten an, die werden dann interviewt. Die Verhandlung ist öffentlich und immer proppevoll. Da werden dann teilweise die Sitzplätze verkauft, weil Journalisten unbedingt da rein wollen und so. Ne? Also es ist ein Rieseninteresse, ein Riesenandrang.
Krass, ja.
Und Daniel Ruder bekommt im Prinzip vom ersten Hafttag an waschekörbeweise Fanpost von Frauen geschrieben.
Das wollte ich nämlich eben fragen, ob die nicht irgendwie auch Ikonen wurden für ähnliche Leute, die also irgendwie der Szene hängen.
Und das wird hier noch eine ganz interessante Rolle spielen, dazu kommen wir gleich noch. Das Phänomen heißt übrigens Hybristophilie, das ist diese Zuneigung zu Kriminellen, also gerade zu Leuten, die schwere Sexualgewalt oder Tötungsdelikte begangen haben, wird auch als Bonnie und Clyde-Syndrom benannt und das ist noch nicht so richtig erschlossen oder untersucht, das betrifft sehr, sehr viel häufiger Frauen als Männer. Und man überlegt oder man denkt, dass es damit zu tun hat, dass es Frauen oft sind, die ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein haben, sehr, sehr einsam sind, Gewalterfahrungen gemacht haben und Gewalt und Gewaltpotenzial deswegen als Erkennungsmerkmal von einem Alpha-Mann sehen. Also weißt du, die verwechseln quasi Gewalttätigkeit mit Stärke. Deswegen ist jemand, der was ganz, ganz Schlimmes gemacht hat, muss ein sehr, sehr starker Mann sein. Und dann kommt aber dazu, dass dieses Element des im Gefängnis Sitzens für sie wieder Schutz ist. Weißt du, also die wissen ganz genau, das ist ein sehr, sehr starker Mann. Der hat was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Das ist ein richtiger Alpha. Aber der kann mir nichts tun, weil der ist eingesperrt. Und der gehört nur mir. Der kann keine anderen Frauen neben mir haben. So. Also das sind so ganz, ganz komische Dynamiken. Speziell auch dieses, der gehört nur mir, das ist kontrollierbar, habe ich schon mal in einem Interview gehört von einer betroffenen Dame, die da sehr, sehr differenziert und auch sehr, sehr selbstreflektiert drüber gesprochen hat. Ganz interessante Dynamik, aber wie gesagt, nicht so untersucht, aber es basiert wohl in erster Linie auf dieser Verwechslung von Gewalttätigkeit gleich Stärke, was ja schon eine totale Fehlleitung ist. Ne? Auf jeden Fall, das behalten wir im Hinterkopf. Daniel Ruder bekommt wäschekörbeweise Fanpost von Frauen. Aber die beiden sind natürlich noch ein Paar und präsentieren sich auch als solches. sie präsentiert vor Gericht gerne noch was anderes, nämlich ihre Vampirzähne. Die hat sich ihre Schneidezähne ziehen lassen, ihre Eckzähne, und hat da Vampirzähne einsetzen lassen. Und das trägt natürlich zu diesem Gesamtbild bei irgendwie. Und auch ihr Mann tritt halt da einfach sehr selbstbewusst und sehr großkotzig auf vor Gericht. Ist halt auch 2 Meter groß, hat ist schon auch eine gewisse Erscheinung, ja, und nutzt das dann auch für sich. Beide versuchen eigentlich nur böse zu gucken, so die ganze Zeit, also so ein bisschen so Kindergarten-Poser-Gehabe, ne? Also, aber es geht halt auch um die Frage, Psychiatrie ja oder nein, also Straffähigkeit ja oder nein.
Es erscheint mir doch recht abwesend auch tatsächlich, ne? Wenn die halt im Prinzip sehr stark damit beschäftigt waren, irgendwie ihr Ding durchzuziehen und das zu machen, dann, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, dass sie das System komplett verachten und einfach auch nicht wirklich in irgendeiner Form respektieren oder so, aber wenn die halt eigentlich nur damit beschäftigt sind, so dementsprechend zu erscheinen, wie sie erscheinen wollen und halt ihr Ding durchzuziehen, dann ist es irgendwie so ein bisschen, zumindest für den Moment, also mal das auf jeden Fall, der Gerichtsverhandlung absolut realitätsfern.
Ja, es ist halt die Aufrechterhaltung dieses Bildes, das man von sich selber hat und das man nach außen vermitteln möchte. Ja. Weil auch vor Gericht wird halt immer darauf gepocht, dass man ja auserwählt ist und man hat den direkten Draht zu Satan. Und was will das Gericht eigentlich?
Ne? So, also
was
Menschen.
Wollt ihr eigentlich? Ja. Ihr versteht das sowieso nicht. Ihr seid so, ihr könnt uns gar nicht richten. So, weißt du, wer seid ihr denn überhaupt? Und Daniel Ruder sagt dann auch, er sieht gar nicht ein, dass er bestraft werden soll, weil er ja nur Satans Werkzeug war und er macht das, also willenloses Werkzeug sogar, und er macht das mit einer relativ drastischen Metapher, versucht er seine Rolle zu erklären. Er sagt, wenn ein Auto einen Menschen überfährt und dann der Kopf des Menschen am Kühlergrill klebt, wird ja auch nicht das Auto angeklagt, sondern allenfalls der Fahrer.
Ja gut, aber er hat ja, oder sie beide haben ja für sich entschieden, sich in einem Jahr umzubringen. Es ist ja der, wie war noch genau diese Anzeige, bla bla bla, eine Person, die auch mit dem Leben abgeschlossen hat.
Mit dem Leben abgeschlossen.
So, ne? Und das ist doch das Ding. Also sie haben das für sich entschieden. Zwar behauptet er da durch Samuel. Ich kann mein eigenes Schriftlich lesen, halt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Satan direkt gesprochen zu haben, aber offensichtlich, also der Auftrag war ja nicht, bring mir Seelen und bring dich um, sondern der Auftrag, also deren Ambition war ja eigentlich viel eher, wir wollen das jetzt hier verlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern finde ich, ist das so ein bisschen schwierig zu behaupten, dass man jetzt hier den Auftrag des Satans irgendwie erfüllen möchte.
Zumal die...
Ja, aber auch der Selbstmord.
Zumal die, du hast ja auch erwähnt anfangs, dass die ja bewusst sich für diesen Mord entschieden haben, weil sie dem Satan ja quasi wegen deren Rangordnung, also als was Besseres gesehen werden, als Geschenk ihm quasi zu überreichen.
Ja, du siehst oder ihr seht, dass diese Argumentation hier natürlich total, total murksig ist, ne? Aber für die macht das, glaube ich, schon Sinn zu sagen, ja, können wir nichts für, der Satan hat uns das eingegeben. Und so wird dann, lassen dann beide über ihren Anwalt dann die Erklärung verlesen, dass man ja das Opfer eigentlich nur von seinem scheiß Leben befreien wollte, weil er ja so ein Loser war. Damit macht man sich natürlich auch keine Freunde vor Gericht. Und dann erzählen beide so ein bisschen was anderes. Dann erzählt quasi Manuela, dass auf einmal Daniel mit fremden Stimmen gesprochen hat und eine andere Stimme aus ihm gesprochen hat und sie deswegen Angst hat und das Messer benutzt hat, und Daniel sagt dann irgendwie zwischendurch, dass er rausgegangen ist auf Toilette und dann, als er wiederkam, war Frank tot. Also Manuela hat das einfach so gemacht, auf Auftrag des Satans und so. Und aber natürlich ist das Unsinn, ne? Also das Gericht hat halt diese vorherigen Eindrücke, wenn ein Auto wen überfährt, dann wird ja nicht das Auto angeklagt und der war ja eh ein Loser, wir haben dem ja nur was Gutes getan, und so werden dann beide natürlich verurteilt. Und bei beiden wird auch festgestellt, dass die durchaus auch schuldfähig sind. Ja. Also dass die nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, in die Klapse müssten, dass...
Also quasi Unzurechnungsfähigkeit wurde auf jeden Fall,
Genau. Also er wird zu mindestens 15 Jahren verurteilt und sie zu 13 Jahren. Das ist jeweils ein Jahr länger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Also das Gericht will hier tatsächlich auch ein Zeichen setzen vor allem auch, weil die Gutachter gesagt haben, dass der Mord eben aus Grund von narzisstischer Persönlichkeitsstörung geschehen ist, einfach aus narzisstischem Geltungsbedürfnis heraus und nicht wegen irgendeiner Störung. Und sie verbüßt diese Haft auch relativ sang- und klanglos. Die lassen sich dann scheiden in der Haft und so. Und um Manuela Ruder wird es dann irgendwie ruhig. Die hat wohl die Haft so als Musterhäftling abgeschlossen, ist dann auch entlassen worden, hat nach der Haft einen neuen Namen bekommen, ist wohl mittlerweile verheiratet, lebt auch irgendwo in Deutschland. Aber bei ihrem Mann, da sieht es ein bisschen anders aus natürlich. Der schreibt erstmal ein Buch darüber, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist. Was natürlich, wie gesagt, in diesem Gesamtkontext schon auch eigentlich eine Frechheit ist, muss man sagen. Und der pflegt eben auch eine Beziehung zu einer anderen Frau, die er kennengelernt hat, eine Privatdetektivin im Gefängnis. So, die hat ihn halt angeschrieben, die waren Brieffreunde und die haben so eine Brieffreundschaft, haben sich auch irgendwie ein, zwei Mal getroffen. Und die wird ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis, denn 2011, da will er einen Antrag stellen auf vorzeitige Haftentlassung und dann wendet sich diese Detektivin an die Haftanstalt und an die Presse und sagt, dass der nicht entlassen werden darf, dass der sie irgendwie seit einiger Zeit sehr, sehr stark bedroht aus dem Gefängnis heraus, dass sie irgendwie Briefe bekommt, in denen sie mit dem Tode bedroht wird und dass vor ihrer Tür auch schon mal ein selbstgebauter Sarg stand. Allerdings kennt die Gefängnisverwaltung diese Frau, weil man ja, also es ist ja im Gefängnis so, wenn du Brieffreundschaften unterhältst, die Briefe werden gelesen. So, da geht nichts irgendwie. Ja, so, man kennt jetzt diese Frau, man weiß, die haben eine Brieffreundschaft unterhalten, man weiß auch, was die geschrieben haben, was für Inhalte geschrieben wurden, dass die sich sehr zu ihm hingezogen gefühlt hat und man nimmt jetzt diese Anzeige von ihr nicht ernst, dass er sie bedroht, zumal man rausfindet, dass sie ein Jahr zuvor einen Ex-Freund der Vergewaltigung beschuldigt hat und das sich auch als Lüge herausgestellt hat. Also das ist und jetzt halt merkt, okay, Daniel Ruder wollte keine Beziehung mit der und jetzt kommt wieder irgendwas und einmal wurde sie schon mal verlassen, hat dann den Ex-Freund der Vergewaltigung bezichtigt, war auch eine Lüge. Also das scheint jemand zu sein, der mit Zurückweisung nicht umgehen kann. Ja. Und dann kommt sie aber, lässt sie die nächste Bombe fallen und sagt, dass Daniel Ruder aus dem Gefängnis sie beauftragen wollte, seine Ex-Frau umzubringen. Und tatsächlich sie ihm auch zum Ausbruch verhelfen wollte. Also sie sollte eine Knarre in den Knast schmuggeln. Da hält sie ihre Rolle erst noch so ein bisschen klein. Da sagt sie dann, dass die sollte eigentlich nur dann draußen benutzt werden. Der wollte ausbrechen ohne Gewalt und wollte dann die Pistole nur nehmen, um seine Frau zu erschießen. Und dann sagt das Gericht aber so, ja, aber warum soll dann die Knarre überhaupt in den Knast reingebracht werden, wenn die erst draußen benutzt werden? Das ist ja unlogisch.
Kann er sie ja draußen direkt an sich nehmen.
Genau, und dann kam dann kommt dadurch halt raus, dass der Plan eben von vornherein halt war quasi ein blutiger Ausbruch, dass da Gefängniswärter als Geiseln genommen werden sollten und so scheitert dann seine vorzeitige Haftentlassung eben, weil offensichtlich ein Ausbruch geplant war, eben auch mit Personenschaden innerhalb des Gefängnisses, ne, so. Und er wird dann auch nochmal angeklagt 2016 wegen des versuchten geplanten Mordes an seiner Frau oder an seiner Ex-Frau. Allerdings kann das nicht bewiesen werden, sodass er 2017 auf freien Fuß gekommen ist und jetzt ebenfalls unter neuer Identität irgendwo lebt, anscheinend auch verheiratet und
Wahnsinn.
Mehr weiß man nicht.
Was sagt ihr da zum Strafmaß?
Side Note, er hat im Knast offensichtlich auch den Herrgott für sich entdeckt. Aha. Er ist jetzt offensichtlich bekennender Christ.
Was sagt ihr zum Strafmaß?
2002 war die Verurteilung, 2017 ist er rausgekommen, das heißt 15 Jahre hat er gesessen, plus U-Haft 16 Jahre, das ist lang, aber angesichts der Tat und das lange, lange, lange in Haft sich gegen eine Aufarbeitung der Tat sträubens, also der gläubige Christ, der dann irgendwie sich gut führt und rausgekommen ist, war wohl erst am Ende so, der hat sich lange gegen eine Aufarbeitung und psychologische Aufarbeitung dieser Tat gesträubt, ist mir diese Haftentlassung ehrlich gesagt zu früh.
Also quasi hat er eigentlich die Resozialisierung so ein bisschen angestrebt im Deckmantel des Christentums, dass er sich da nochmal zu Gott quasi gewandt hat, statt dem Satanismus. Also weit hergeholt jetzt, würde ich jetzt einfach...
Unterstelle ich, dass das nur Behauptung war, dass es... Ja, ja. Also okay.
Also ich denke, das ist jemand, also das ist jemand, der sich offensichtlich lange, lange im Gefängnis dagegen gewehrt hat, anzuerkennen, dass er was falsch gemacht hat. Der andere als minderwertig angesehen hat, der wahrscheinlich wirklich seine Frau aus dem Gefängnis heraustöten wollte, auch wenn das nicht bewiesen werden konnte. Der ein Buch darüber geschrieben hat, dass er zu Unrecht verurteilt wurde, also der sich ja auch noch als unschuldig gesehen hat, obwohl er ja wirklich die eine der, also er hat genauso Schuld wie seine Frau, ne? Er hat diesen Mann in die Falle gelockt, er hat diese Schläge ausgeführt und er hat ihr den Befehl gegeben, zuzustechen. Und er hat das halt getan ohne großen Grund, einfach nur um seine narzisstischen Motive da irgendwie zu bedienen. Da ist mir das ein bisschen zu billig, dass man dann irgendwie so am Ende, also ihr wisst, ich bin ein großer Freund von Resozialisierung, aber mir ist das zu billig, dass man dann irgendwie sagt, okay, ein, zwei Jahre halte ich jetzt die Füße still und tu mal so, als ob mir alles leid tut und habe jetzt den Herrgott gefunden und komme damit, das ist mir zu billig. So.
Und diese 13 Jahre bei Manuela, was sagt ihr dazu?
Finde ich auch zu wenig. Gerade in Anbetracht dessen, dass wir wissen, wie oft sie eingestochen hat. Weil das ist ja auch nicht irgendwie Handlung aus Affekt oder Totschlag, sondern das war ja schon kaltblütiger Mord. Also
ja, also ich glaube schon, wie gesagt, diese Folie à deux, dieser geteilte Wahnsinn. Wir hatten ja damals von den Mädels von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, dem Podcast, den es ja leider nicht mehr gibt, gelernt, dass das keine offizielle Diagnose ist, die besteht so nicht, aber es gibt immer wieder Fälle, wo das eine Rolle spielt. Wo Leute offensichtlich gemeinsam in eine Psychose rutschen. Ich glaube, dass das hier auch so ein Stück weit so war, dass es einfach zwei Leute waren, die sehr anfällig waren für was Bestimmtes. Ich glaube aber, sie war der schwächere Part und der anfälligere Part. Und das beschreibt ja auch diese Wandlung. Alle ihre Freunde sagen ja, sie hat sich ins Aggressive und ins Schlechte gewandelt, als sie ihn kennengelernt hat. So. Und ich glaube, dass er schon der aktivere und sie der passivere Part war. Deswegen macht das Sinn, ergibt es Sinn, dass sie eine geringere Strafe bekommt als er, auch wenn sie letzten Endes diese Stiche gesetzt hat. Also das ist, wie gesagt, also mein Erachten und mein Gefühl. Ja. Aber 13 Jahre sind mir zu billig und bei ihm ist mir das auch zu billig. Und auch wenn sie im Gefängnis offensichtlich sehr reflektiert war und sie hat sich sehr, sehr gut geführt und sie hat sich mit der Tat auseinandergesetzt und sie hat von vorne bis hinten sich einer psychologischen Aufarbeitung nicht verschlossen, sondern aktiv daran teilgehabt, aber ein bisschen mehr hätte es schon sein dürfen. Ja. Also, Manuela, falls du uns zuhörst, nichts für ungut, aber das war zu wenig.
Ja, also ich finde, natürlich sind 13 Jahre auch eine ultra lange Zeit und die machen was mit einem Menschen. Und ich meine, sie wurden ja auch dann in dieser Zeit natürlich auch ein Stück weit erwachsener. Ne? Es waren, also als sie die Tat verübten, waren sie so Mitte 20. Dann nochmal 13 Jahre drauf, dann passiert natürlich ganz viel in dem Alter, ne? Und keine Ahnung, was da noch für Dinge so Menschen passieren. Frauen bekommen vielleicht auch also nicht nur Frauen, auch Männer natürlich, ne? Aber so ein Kinderwunsch und vielleicht dann doch der Wunsch, irgendwie eine Familie zu gründen und irgendwie ein normales Leben zu führen. Also ich glaube, da passiert schon ganz viel. Und dennoch hat, finde ich, so diese Zahl 13 Jahre irgendwie so ein Geschmäckle, ne? Dass man so denkt, so, ist das jetzt.
Ja. 13 Jahre hätte das Opfer, der hätte noch viel, viel länger vor sich gehabt, ne? Das wurde ihm alles gestohlen und seine Angehörigen haben halt lebenslang so, ne? Also jeder, alle die ihn geliebt haben und die ihm nahestanden, die müssen unter Umständen täglich an diese Tat denken und wenn sie an ihn denken und vielleicht schöne Erinnerungen an ihn hatten, dann wird das immer unweigerlich damit einhergehen, dass sie an sein Ende denken müssen und wie er aus diesem Leben gerissen wurde. Und das ist einfach so unmenschlich und ekelhaft, dass das einfach aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt bestraft wurde.
Zumal, was mich auch noch interessieren würde, ist, die waren ja beide von Anfang an so gepolt, dass die sich ja das Leben nehmen wollten. Also die wollten ja den Selbstmordweg gehen und tendenziell hört man ja des Öfteren immer, wenn Leute dann quasi einen Mord begangen haben oder sei es drum, dass die jetzt im Gefängnis gelandet sind, dass die jetzt über diesen langen Zeitraum da drin waren und diesen Gedanken dann auf einmal nicht mehr hatten. steht ja auch wieder so in dem Kontext zu sagen, so, ey, die waren von Anfang an so drauf gepocht und so drauf gepirscht, zu sagen, so, wir wollen uns das Leben nehmen, weil wir halt auf die andere böse Seite zu Satan gehen wollen. Und dass man dann auf einmal bei ihr, habe ich jetzt so rausgehört, also meine Interpretation, kann auch sein, dass ich mich täusche da, dass sie so versucht hat, so den Wandel zu kriegen, auf die normale Seite zu gehen. Bei ihm, denke ich, ist es einfach nur gespielt gewesen. Ich bin auch jetzt, also meine momentane Ist-Situation sagt halt, dass er gar keine Reue an der Tat hatte und einfach nur den Glauben sich angenommen hat, zum Christentum oder an Gott zu denken, um einfach nur so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ey, ich habe mich geändert, ich bin besser geworden, ich möchte hier raus.
Ja, das kommt halt auch gut, ne? Also im Gefängnis, ich weiß nicht, wie die Struktur war in dem Gefängnis, wo er saß. Es gibt in vielen Gefängnissen, gibt's einen Gefängnisseelsorger. Mhm. So, und wenn du dem dann irgendwie sagst, so, ja, ich habe jetzt den Glauben gefunden und hier, keine Ahnung, Buch Genesis 21,5a, Abschnitt B, das hat mir die Augen geöffnet, mhm. So, dann wird der natürlich auch sagen, so, ja, der macht Fortschritte, weißt du, das kommt ja gut an, so, ne? Weil man immer noch dieses Bild hat, nimm Jesus Christus, ja, als dein Erlöser, mhm, auf, dann kann ja gar nichts Böses in dir sein. Ne? Ich glaube bei ihr, ich glaube vielleicht hätte sie sogar diesen Selbstmordpakt durchgezogen. Ich glaube, die war wirklich so eine schwache Person, mhm, die einfach sich danach gesehnt, irgendwas zu finden, ohne zu wissen, wonach sie überhaupt gesucht, mhm, hat. Und das hat sie bei dem gefunden und das hat sie bei ihm gefunden und dieses, komm, wir bringen uns um, das war einfach so die logische Konsequenz, das war nicht, weil sie das wollte, das war, weil er das wollte und weil er das erste Mal ihr irgendwas gegeben hat, was sie erfüllt, okay, hat.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie im Vorfeld eine gewisse Affinität zu diesem ganzen Thema hatte und möglicherweise auch wirklich geglaubt hat, dass sie die Richtige sei, dass sie auch mit dem Leben abgeschlossen hatte, so, ne, und dann triffst du aber vielleicht eine Person, die halt eine ähnliche Glaubenseinstellung hat und aber einfach noch überzeugender, mhm, ist und auch noch überzeugter ist von der ganzen Thematik und dahin dann natürlich dann auch vielleicht so eine Vorbildfunktion gesehen hat, also eine Person, an der sie sich orientieren konnte. Aber streng genommen waren sie einfach nicht konsequent. Man muss ja wirklich sagen, die saßen lange Zeit im Gefängnis und grundsätzlich finde ich es natürlich auch richtig, dass sie sich nicht umgebracht haben, Gottes Willen, ne? Also ich finde halt, Selbstmord ist nicht gut. Aber wenn sie wirklich davon überzeugt gewesen wären, dann hätten die sich doch selbst umgebracht.
Na gut, möglicherweise
im Gefängnis.
Im Gefängnis wird natürlich auch, gerade bei Häftlingen, wo man weiß, dass da vielleicht eine Selbstmordtendenz ist, dann werden die unter bestimmte Beobachtungen gestellt. Da werden irgendwelche Gegenstände, die man zum Selbstmord nutzen könnte, die werden ausgesucht. Also die haben dann keine Gürtel, die haben dann keine Schnürsenkel beispielsweise. Die kriegen keine scharfen Gegenstände. Ich glaube einfach, dass sie das draußen gemacht hätte. Ich glaube, das Ding ist, die hat ihr Leben lang das Extreme gesucht. Mhm. Ja, schon als Kind, wie gesagt, sich dazu hingezogen gefühlt zu so Punks und Obdachlosen. Mhm. Weil nur das Extreme sie irgendwie erfüllen konnte. Ja. Und was ist denn extremer, ja, bitte, als dich mit deinem Partner umzubringen. Das hätte sie wahrscheinlich einfach draußen durchgezogen, aber durch diese Konfrontation mit auch Gutachtern, mit so einer Therapie, mit der Aufarbeitung der Tat, hat die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben auch eine andere, eine gesunde Perspektive im Gefängnis entwickelt. So kann ich mir das vorstellen.
Ja,
dass,
davon bin ich auch überzeugt.
Dass die aus so einer Co-Abhängigkeit rausgekommen ist und aus so einer toxischen Beziehung mit ihm, so, das wird der sehr, sehr gut getan haben.
Definitiv. Aber auch für ihn gesprochen. Also er saß ja nur auch noch ein paar Jahre länger auch noch mal im Gefängnis. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass es da die ein oder andere Möglichkeit gegeben hätte. Und wenn man fest daran glaubt und dort in dieser dunklen anderen Welt eine Befreiung sieht, dann glaube ich, also wenn das wirklich das die ernst gemeinte Haltung ist und der feste Glaube daran existiert, dann glaube ich halt durchaus, dass sie es dann auch durchgezogen hätten.
Ich glaube, er hätte es auch draußen nicht durchgezogen, weil Narzissten bringen sich nicht um. Narzissten schätzen das eigene Leben
das
viel zu hoch.
Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Ist halt einfach so. Und möglicherweise hätte er sich ja auch einer anderen Kultur einfach angeschlossen, wenn es nicht diese gewesen wäre. Nee, er hat es ja auch versucht, woanders. Das muss man auch dazu sagen.
Ich glaube, das ist einfach diese Anzeige, auch dieses eine dunkle Seele, die mit dem Leben abgeschlossen hat. Ich glaube, das war einfach der Versuch, eine schwache Person zu finden, die er kontrollieren kann. Weil das zu seinem narzisstischen Weltbild und zu seiner narzisstischen Betrachtungsweise passt. Und wenn du eine Person findest, die das eigene Leben nicht mehr wertschätzt, die damit abgeschlossen hat und die sich umbringen lassen würde, dann ist das jemand, den du formen und kontrollieren kannst. Und das passt zu so jemandem, der sich selber auch irgendwie als besonders empfindet und der sich über andere stellen möchte. Der möchte halt keine Beziehung auf Augenhöhe führen, der möchte führen und kontrollieren und der möchte halt jemanden haben, dessen Selbstbewusstsein eben sehr, sehr angeschlagen ist. Und ich glaube, das hat er gesucht mit dieser Anzeige. Und das hat er bekommen.
Ja, mit Sicherheit, ne? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er den Auftrag erteilt hat. Also er hat befohlen, zuzustechen. Natürlich hat er die ersten beiden Schläge dann erst selbst durchgeführt
womöglich auch tödlich wahrscheinlich sogar geendet haben, weil ich zwei so Schläge auf den Hinterkopf.
Also waren sie nicht tatsächlich.
Ah, okay.
Das waren dann irgendwann die Stiche, man sagt, oder man geht davon aus, dass das Opfer ab dem 15. Stich tot war.
Absolut,
also das hat schon noch ein bisschen gelebt.
Mann.
Also 51 Stiche waren dann quasi so für die Katz in den toten Körper rein, aber 15 hat er schon noch offensichtlich mitbekommen, plus halt die zwei Schläge. Ob der jetzt ohne Stiche an den zwei Schlägen gestorben wäre über einen längeren Zeitraum, weil wahrscheinlich Schädelbruch oder irgendwas, ne? Das ist spekulativ. Das kann sein.
Der Punkt,
also da hast du vielleicht recht, so über einen Zeitraum wäre das vielleicht so gekommen, aber todesursächlich waren dann die Stiche.
Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist im Prinzip, dass er aber diesen Befehl erteilt hat, zuzustechen. Und er hat einfach bei 66 Stichen zugesehen, so, ne, und stand daneben und hat vielleicht auch noch weitere Stiche befohlen. Also wer weiß, ob sie da wirklich 66 mal so quasi aus freien Stücken zugestochen hat oder ob er zwischendurch sie immer wieder angefeuert hat und so weiter. Ne, also das ist ja auch wiederum so ein Spiel mit der eigenen Macht und damit verbundenen Fähigkeit, jemanden auch dazu zu bringen, sowas durchzuführen.
Ja, natürlich. Und das bestätigt oder schlägt ja in dieselbe Kerbe, die ich eben mit meinem Rant aufgemacht habe, dass er da einfach jemanden gesucht hat, den er formen und kontrollieren konnte, weil der Person einfach das eigene Leben egal war, das eigene Sein egal war. Und die war ja wie so ein leeres Gefäß, das er mit seinen Ideen irgendwie füllen konnte. Die hatten so den gleichen Hintergrund, was so diese Suche nach dem Extrem angeht, also diese, Hang zum Satanistischen, aber ich glaube, so dieses Menschenverachtende und dieses Aggressive und wir müssen da irgendwie Seelen sammeln, das ist, glaube ich, schon so eher auf seinem Mist gewachsen, ganz ehrlich.
Wahrscheinlich.
Also vielleicht auch ein Bild, das er erzeugt hat. Ich muss die ganze Zeit an den Kannibalen von Rothenburg denken. Im Film gibt es zwei Szenen, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein, zwei waren das, die auch seinem Aufruf gefolgt sind und sich dann darauf eingelassen haben, sich bei ihm zu treffen. Und ich erinnere mich an so eine Szene, wie er dann irgendeine Person komplett irgendwie mit so Frischhaltefolie einwickelt, sehr stramm zieht das Ganze, um das Blut dann irgendwie abzudrücken und so, und dann loslegen möchte. Und diese Person dann im letzten Moment versteht, okay, der Typ meint das ernst, der will mich jetzt essen hier. Ne, und der bricht dann ab, die haben dann irgendein Codewort oder sowas, ne, und die brechen das dann ab und schlussendlich gibt's ja dann wirklich das wahre Opfer, der das mit sich hat machen lassen. Und bei diesem Fall muss ich irgendwie sehr stark daran denken, denn ich habe so das Gefühl, dass möglicherweise auch andere Damen vielleicht auf diese Anzeige angesprungen sind oder hätten anspringen können, aber er mit ihr jetzt eine Person gefunden hat, die möglicherweise das so sehr wollte und gleichzeitig so, so zähmbar genug war, dass er es auch mit dir durchziehen konnte.
Ja, genau. Also es gibt natürlich Dynamiken, die sind so ähnlich, aber dann doch wieder unterschiedlich. Wir hatten im Fall Frauke Liebs mal am Rande das Horrorhaus von Höxter angesprochen. Das ist auch so eine Dynamik. Ein Paar, das sich über eine Partneranzeige kennengelernt hat und eigentlich im Ursprung war er der Mann, der Gewalttätige, aber die Dynamik hat sich dann so entwickelt, dass die Frau aufgrund ihres überlegenen Intellekts die Kontrolle übernommen hat und man gemeinsam andere Frauen in diese Konstellation gelockt hat, an der er dann seine Aggressivität ausleben konnte. Aber die Ursprungspartnerin das mitgetragen hat und auch mitmotiviert hat. Also auch eine ganz, ganz, ganz schräge Konstellation psychologisch betrachtet.
Mhm.
Also es gibt nichts, was es nicht gibt, gerade in diesen Dynamiken, wo man von, weiß ich nicht, zwei Tätern spricht, wo dann wirklich auch so Beziehungsdynamiken eine Rolle spielen, auch so Machtdynamiken innerhalb von der Beziehung. Ne? Das ist unheimlich interessant, was da so alles für Auswüchse zustande kommen können.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall ein Fall, der auch von Anfang an auf meiner Liste stand, wie auch der Satansport von Sondershausen und auch der Fall Mayhem aus der schwedischen Black-Metal-Szene, die ich heute mehrfach beide angesprochen habe. Ja, die werde ich auf jeden Fall zeitnah nachschieben müssen, glaube ich. Speziell den Mayhem-Fall wollte ich schon so oft machen und habe das immer wieder verschoben. Aber ich habe den im Kopf eigentlich, also manchmal ist das so, wenn ich mir überlege, was für einen Fall ich mache, dann spreche ich den so, wenn ich spazieren gehe, dann überlege ich mir so im Kopf beim Spazierengehen, was ich so ungefähr erzähle. Und den habe ich ungefähr schon 10-mal eigentlich durchbesprochen im Kopf, aber wir haben den irgendwie nie aufgenommen.
Ja, du sagtest ja, du hast schon durchgetaktet bis Ende des Jahres, ne? Das erste Mal.
Ich bin gespannt.
Ja, das erste Mal, ne? Ich mache sonst ja immer so total aus Reflex und meistens weiß ich 2 Tage vor der Aufnahme nicht, was wir aufnehmen oder sagen wir 3-4 Tage vor der Aufnahme nicht. Aber diesmal habe ich mir überlegt, okay, bis Ende des Jahres mache ich mir schon mal so eine grobe Fahrliste fertig.
Sag mal, ist dieser Rapper-Kumpel von Action Bronson namens Mayhem, hat er sich nach dem benannt? Nach dem
Mayhem Lauren? Nee, Mayhem ist halt einfach ein Wort, was auch, also Mayhem heißt Aufruhr beispielsweise.
Ah, okay.
Nee. Mayhem war eine der Pionierbands des Black Metal quasi. Also das war nicht das Opfer, das war das Bandgebilde, in dem sich schräge Sachen abgespielt haben.
Hm.
Und das hat begonnen quasi mit dem Selbstmord eines Mitgliedes. Damit sind nicht alle so umgegangen, also nicht alle hatten den gleichen Umgang damit und das hat dann zu Spannungen geführt und letzten Endes auch zu einem Mord.
Ja, okay. Naja, also es gibt jedenfalls hier einen ZDF-Bericht zu dem Fall auf YouTube, den habe ich jetzt mal hier so parallel recherchiert und ein Kommentar lautet, da ist wohl was aus dem Ruder gelaufen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort für den Fall auf jeden Fall, ja. Da würde mich auch mal, wie immer, interessieren, Aufruf an die Community, wie seht ihr das, war diese Strafe angemessen? Wir haben das Strafmaß jetzt ja als zu gering erachtet, könnt ihr das verstehen? Könnt ihr verstehen, dass man irgendwie so einem Mörder, der medial irgendwie so in Erscheinung tritt, dass man dem irgendwie Liebesbriefe ins Gefängnis schreibt? Erzählt mal, kennt ihr den Fall, was haltet ihr davon? Flutet unsere DMs und kommentiert unter dem Post. Wenn ihr noch nicht zur Community gehört, dann trete der Community bei. Großes Ziel, 10.000 Follower bei Instagram bis nächstes Jahr, also bis zum 1.1.2026 quasi, also ein bisschen mehr als ein Jahr noch. Das wird spannend, ob wir es schaffen oder nicht. Aber kommentiert auf jeden Fall, lasst uns unsere Gedanken zu diesem, eure Gedanken zu diesem Fall wissen und ja, habt ihr vielleicht schon mal einen Liebesbrief an vorbestraften Mörder geschrieben? Nein. Also, keine Ahnung, ich kann verstehen, dass man vielleicht so eine gewisse Faszination mit solchen Leuten irgendwie hat, ne? Gerade wenn die Charisma haben. So. Ich habe ja neulich erzählt von den Iceman-Tapes, dieser Mafia-Killer, als ich die gesehen habe. Der hat eine krasse Wirkung gehabt, so, ne? Ich fand, der ist sehr, sehr charismatisch. Ich fand den auch, wie gesagt, nicht unsympathisch. Zu dem Fall kommen wir auch noch. Also den Fall Kuklinski, Iceman, werden wir auch noch besprechen, Richard Kuklinski. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dem dann jetzt irgendwie zu schreiben. Und schon gar nicht so, oder dann Liebesbrief, das ist dann nochmal ein anderer Schritt, ne? Also jemandem, den du gerade dann auch bei so Sachen, und wenn dann jemand wie Ted Bundy, auch gerade so Frauenmörder, ne? Gerade, wie gesagt, auch dieser Wade Wilson, der jetzt vor kurzem verurteilt worden ist, der einfach wahllos Frauen ermordet, wenn dann Frauen dem Liebesbriefe schreiben, dann denke ich mir, wer genau hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? So, was ist los mit euch? Aber gut.
Ich habe tatsächlich bei dem Wade Wilson, habe ich ja, beziehungsweise ich bin durch euch ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Der war zwar medial sehr aktiv gewesen, aber man hat das so im Unterbewusstsein mitgekriegt, aber er hat ja immer so eine sehr starke Persönlichkeit abgegeben in seinen Statements und war immer total selbstsicher. Und nachdem das Urteil verkündet wurde, ist diese Maske halt extrem gefallen. Und dann war auf einmal eine extreme, wie soll ich sagen, ob es Angst war, ob es jetzt auf einmal...
Ja gut, erstmal möchte ich nicht in einem amerikanischen Gefängnis sitzen. Das ist schon mal Fakt. So. Dann, wie gesagt, der Fakt, dass Frauenmörder da irgendwie nicht gut angesehen werden.
Ja, das ist ja sowieso verloren.
Ja, ja, so. Und wenn du dann noch weißt, die Aryan Brotherhood hat irgendwie ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt... Und das sind ja keine Leute, die irgendwie Spaß verstehen oder so, ne? So, dann wäre meine Selbstsicherheit auch dahin. So, also da kann ich das schon.
Aber weißt du, da habe ich so ein ganz, ganz einfaches Rezept. Spontane Idee.
Einfach nicht ins Gefängnis kommen.
Nee, einfach nicht so einen Scheiß machen. Wenn dich das alles abschreckt, wenn du Angst davor hast, dass du halt in so einem amerikanischen Gefängnis landest und dann mit der Aryan Brotherhood irgendwie Probleme bekommst, tätowier dir das auch nicht irgendwie auf die Stirn und wir hatten ja schon mal über die Zwecke von Strafen gesprochen, dann sollte diese Abschreckung doch eigentlich auch wirklich, Grund genug sein, um dann irgendwie nicht wirklich auch Täter zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich liebe ja manchmal so Knast-Dokus, das ist auch so eins meiner Guilty Pleasures, irgendwie so, wo dann so verschiedene
ich gucke da auch immer drin und ich hab da immer, ich denke mir so, die armen Leute.
Ja, es ist so ein bisschen One Love, ne? Eher so ein Guilty Pleasure. Ja, okay. Also wenn wir jetzt Ofenkäse Crimes wären, dann wäre das ein Guilty Pleasure. Und ich muss immer dran denken an so eine Doku, da ging es um irgendwie den härtesten Knast in El Salvador. Das ist ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist das Land mit der höchsten Mordrate weltweit. Und da herrscht in den Gefängnissen auch ein ganz rauer Wind und da ist im Gefängnis quasi so eine Parallelgesellschaft. Also Häftlinge müssen Zellen mieten von so Gangs im Gefängnis. Und die Gangs im Gefängnis, die nehmen auch Schutzgeld und die erlauben dir, was du machen darfst. Und du kannst dann da auch ein Geschäft aufmachen. Du kannst da Friseur sein oder ein Restaurant machen. Die wachen, die scheißen auf alles. Oh. Und das ist so eine Parallelgesellschaft im Knast quasi, ne? Aber alles wird organisiert von den Gangs. Und alle haben halt auch Angst vor den Gangs. Und dann war dieses Kamerateam da und die haben so alles gezeigt bekommen. Und dann waren so am Hof, haben so Leute Fußball gespielt und so. Und dann war so ein Typ, der war so ganz einsam. Der hat so ganz einsam immer seine Liegestütze gemacht. Und dann meinten die das Kamerateam so nach 3 Tagen irgendwie so, was ist eigentlich mit dem Typ? Wir haben den noch nie mit jemandem reden sehen. Der ist immer nur da, macht Liegestütze, trainiert. Was ist mit dem so? Was ist los, ne? Dann meinten die... Ja, der ist wahnsinnig, der ist irgendwie aus Honduras, der ist hier reingekommen, die Gangs wollten Schutzgeld von dem am ersten Tag, da hat er 6 von denen umgehauen, seitdem hat den keiner mehr irgendwie angesprochen, der macht einfach sein Ding hier jeden Tag. Und so. Und dachte ich mir so, Alter, okay, so selbst in so einer Umwelt gibt's irgendwie noch Leute, die einfach durchziehen, ne? Das ist krass.
Ja, aber was ist das für ein Leben? Also was ist das für eine Perspektive, auch zu wissen? Du musst halt immer gefährlich sein, um in Ruhe gelassen zu werden.
Das ist total
also,
crazy. Boah. Es gibt diese Knäste in Mittel- und Südamerika, wo die Leute, die drin sitzen, ihre Familien reinholen, weil das Leben drinnen besser ist als draußen. Also es gibt es auf den Philippinen halt auch. Es gibt so Gefängnisdörfer quasi, wo das Leben auch relativ sicher ist, weil halt diese Knastgangs, die haben dann auch Gefängnisse, total skurril, ne? dass Kriminelle andere für Vergehen in Gefängnisse sperren, Gefängnis im Gefängnis quasi, ne? Total skurril, aber da hält sich halt jeder an die Regeln, weil die Konsequenzen halt schlimmer sind als draußen. Und ganz viele Leute sagen dann so, ich habe meine Familie, ich habe meine Kinder lieber hier drin als draußen, so, das ist so skurril, wirklich so. Und da, das ist das, was wir neulich angesprochen haben in einer Folge, dass es einfach reines Glück ist, wo man geboren ist und wo auf dieser Welt, auf welcher Seite man steht, ne? Und da kann man doch mal sehen, was für ein privilegiertes Leben wir führen, ja? Und wir heulen hier teilweise rum wegen irgendwie, weiß ich nicht, Inflation, Heizkosten werden teurer, ist alles scheiße, ne? Aber wir leben ein freies Leben und müssen uns keine Sorgen machen, dass keine Ahnung, unsere Liebsten und unsere Kinder draußen von irgendwelchen Gangs erschossen werden und wir lieber im Gefängnis leben möchten, damit wir sicher sind, ne? So, das muss man sich immer mal durch den Kopf gehen lassen.
Ja, also ich teile auf jeden Fall dieses Guilty Pleasure mit dir. Ich kann dann auch eigentlich nicht mehr wegschalten, wenn ich so Gefängnisdokus sehe. Ja, aber vielleicht kommen wir zum Schluss. Hat einer von euch einen One Love Dislike oder einen Track der Woche dabei?
Ich habe einen Track der Woche. Eine Zuhörerin schrieb neulich, ob wir mal Tracks der Woche haben, die nicht aus dem Bereich Hip-Hop sind, weil sie keinen Hip-Hop hört. Heute
noch, das kann ja noch werden, aber Fabian hat auch immer gute Techno- und Scooter-Tipps.
Also das kann natürlich noch werden, weil ich ja musikalisch auch sehr vielseitig bin, Daniel auch, aber heute habe ich einen Track der Woche, der tatsächlich aus dem Hip-Hop kommt. Und zwar ist letzte Woche einer meiner Lieblingskünstler gestorben, K, also K.A. geschrieben, für mich einer der größten Lyriker ever. Das ist kein Rap, was der gemacht hat, das sind einfach Gedichte auf Musik gesprochen. Und ich habe den Style von dem immer gefeiert, weil der auch nie bei einem Label war. Der hat immer alles selber gemacht und der hat auch so ein Themenalbum, was sich an der griechischen Mythologie orientiert. Also der ist ein sehr intelligenter Typ, der einfach geile Sachen geschrieben hat. Ich glaube, der hat sich umgebracht. Ich weiß es nicht, weil der halt auch mit Depressionen zu kämpfen hatte und die Familie den Grund des Todes nicht öffentlich macht. Lange Rede,
kurzer Sinn. Er war Feuerwehrmann, da ist aber jetzt nichts irgendwie im Dienst passiert.
Nee, der war retired, also der war im Ruhestand. Ja. Und der hat vor 2 Monaten sein letztes Album quasi veröffentlicht, also kurz vor seinem Tod. Und The Thief Next to Jesus heißt es. Und da ist ein Track drauf, Such Devotion. Das ist so ein unfassbar geiles Ding und das ist so. Man sieht ihn so häufig in der Frontalperspektive, wie er so dann quasi rappt. Und dann zu denken, okay, das ist 5 Wochen später ist er tot, ist halt einfach krass, ne? Weil das auch eine Person war, die mich sehr geprägt hat und die mir durch schwere Zeiten geholfen hat mit seiner Musik. So. Und 52 ist auch einfach viel zu jung zum Sterben, das muss man halt auch sehr dazu sagen. Ne?
Definitiv.
Und dieses Lied berührt mich einfach so krass. Ich habe es einen Tag, bevor ich erfahren habe, dass er gestorben ist, gehört. Und hab gedacht, was ist das für ein unfassbar geiles Stück Musik. Und am nächsten Morgen habe ich dann gelesen, dass er tot ist.
Ja, es ist heftig. Heftig. Das ist wirklich schlimm.
Ja, das war
ich Track, auch einen Track der Woche.
Ja, das ist auch. Ja.
Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht gehabt in der kurzen Zeit. Und zwar, ich habe euch das, glaube ich, auch schon mal in der Gruppe geschickt gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich das geschickt habe, aber ich denke schon. Ich war total geflasht, weil ich längere Zeit von dem Künstler so nichts gehört habe. Meine Affinität zu Eminem kennst du ja sowieso, den mag ich halt total krass, ich höre den halt gerne und das ist halt für mich persönlich einer der geilsten Rapper, die je im Rap-Game war, für mich quasi.
Er ist der technisch beste aller Zeiten. Ich weiß, Fabian mag ihn nicht, und nicht mehr. Ja,
tatsächlich ist ein Upgrade passiert. Was ich total begeistert war. Und ich muss sagen, seitdem das draußen ist, höre ich das wirklich Tag für Tag hoch und runter, ist das Lied mit LA Cool J. Das ist so dieses Murdergram-Lied. Das hat mich so geflasht, weil LA Cool J war schon immer so, den habe ich halt sehr gerne gehört. Wer kennt das Lied Doing It nicht? Und
Hey Lover und Doing It, das sind auf jeden Fall auch meine Lieblingslieder von denen.
Aber die Kombo mit, ja.
Doing It, da habe ich auch eine persönliche Geschichte zu. Ich hatte die Maxi-CD von Doing It. Und meine Eltern wollten mir damals nicht erlauben, das war so Jugend, die wollten mir nicht erlauben, mich in einem Fitnessstudio anzumelden, die fanden das Unsinn. Und dann habe ich mir so aus Beton selber Hanteln gegossen, so, mit so einer Metallstange in der Mitte als Stange und habe die dann so in Beton und das Beton in den Eimer so hart werden lassen, das waren dann so meine Gewichte. Und dann war ich bei uns in der Garage mit der Maxi-CD auf Repeat
geil,
mit
LA Cool J und
hab so mit meinen Betongewichten gepumpt. So.
Das ist einfach ein Stück Perfektion, finde ich, dieses Lied. So, klar, es ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung, man weiß, worum es geht, so, ne? Aber unabhängig davon ist es so rein vom Musikalischen, vom Instrumental her, von der Art, von dem ganzen New Yorker Style und auch von diesem Look, den auch LL Cool J da drin hat und so, das ist alles irgendwie cool, das ist so ein Unikat, finde ich. Ja,
und gerade diesen Look, ja, 20 Jahre, 25 Jahre später, aus dem Nichts, wurde ja über Nacht quasi gedroppt, das Lied, und ich war total hin und weg, ich war total begeistert, weil die beiden Künstler auf einem Track, das ja, war ich, so
okay.
Einfach nur geil.
Eminem ist ja auch ein großer LL Cool J-Fan.
Wenn so Künstler, die man so auch als junger Erwachsener gefeiert hat, wenn die auf einmal so aus dem Nichts zusammen was machen. Ich habe ja auch neulich in unserer Gruppe einen Track gepostet, jetzt komplett aus dem Nichts, Nas und Ghostface. So, also hätte ich vor 20 Jahren die Finger geleckt nach, ne? Aber ja. Naja, geil.
Ja, okay, ja, cool. Ja, also bei mir geht's auf jeden Fall weiter mit Hip-Hop. Ich habe in den letzten Tagen nach langer Zeit nochmal, und da habe ich echt eigentlich nur alle paar Jahre nochmal Lust drauf, Jada Kiss gehört. Und New York. Also es sind zwei Lieder, New York und das andere, ja, und das andere heißt Me. Ich glaube, das ist ein neueres Album, ich bin mir nicht sicher. Und dieser Track ist auf diesem neueren Album. Me und New York, das war auf jeden Fall ganz cool. Auch eine kleine Zeitreise, und grundsätzlich mag ich ihn halt auch so, wie soll man sagen, von der Gesamtatmosphäre der Songs her.
Und dann noch eine Info.
Definitiv.
Warte, noch eine Info am Rande. Also, den feiere ich jetzt nicht unbedingt, aber ich fand das lustig, weil ich das einfach in so einem Spin-off irgendwo gesehen habe. Wusstet ihr, dass Cisco wieder offiziell auftritt? Doch. Genau der.
Nein.
Mit, ihr kennt alle noch diesen Anzug, den er anhatte damals auf diesem Hochhaus.
Da.
Richtig. Und genau mit dem Outfit tritt der aktuell wieder auf.
Roter Lederanzug. Hammer, ja.
Ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Die Frage ist, passt er noch? Nicht, dass er mittlerweile zugelegt hat und der Anzug ein bisschen eng wird. Wurde neu geschneidert.
Also der Thong-Song war riesig. Ja,
ist also ein Flexstoff.
Ein riesiges Stück Musik. So.
Ja.
Aber ey, ganz ehrlich, Cisco war so ein mega ernstzunehmender Künstler zu der Zeit.
Drew Hill,
dass der hinterher so in Vergessenheit geraten, also schon mit Drew Hill und so zu dem Zeitpunkt, die waren schon das Ding. Die waren schon das
Cisco,
Ding zu der Zeit.
Kam Cisco nicht auch aus irgendeiner Boyband, also so Hip-Hop-Boyband oder Soul-Boyband, kam der nicht aus
irgendeinem Grund raus? Ja, das ist ja Drew
Hill. Quasi.
Ach, Drew Hill war das, ja, stimmt. Ja,
ja, Drew Hill.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja.
Ach ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, ja, aber unterm Strich auch eigentlich, also jetzt niemand, aber der ihn jetzt irgendwie besonders berührt hat, ne?
Nee, also das, wie gesagt,
der hat halt dieses, poppige Musik gemacht, die halt funktioniert hat.
Song war halt ein geiler Party-Song, den habe ich wirklich fand ich geil.
Ja,
aber sonst, ich hatte dieses Album damals, Unleash the Dragon, das war so eine Scheiße, bis auf das eine Lied, ne, so, also, keine Ahnung.
Ich sag euch mal was, ne, also ich bin ja nicht tätowiert und ich bin so froh, nicht tätowiert zu sein, ganz ehrlich, Fabian, ich weiß, aber, also ich es gab eine Zeit, da wollte ich unbedingt ein Tattoo haben, aber ich hatte null Plan, was ich mir tätowieren lassen soll, ne, und das Einzige, was ich cool fand zu der Zeit, nein, oh, da bin ich doppelt froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber die hatten ja diesen Unleash Your Dragon Drachen. Und das war für mich so der Inbegriff eines coolen Drachens. Und da bin ich zumindest, das weiß ich noch, einmal mit diesem Motiv einmal zum Tätowierer gegangen, um mich mal zu informieren, was es noch so gibt und so.
War das nicht zufällig in Weidenau, wo wir waren?
Ey, wenn ich heute so einen Drachen am Arm hätte oder sonst wo, ich würde die Krise kriegen, ehrlich. Yes. So.
Das kann man, das ist kein Problem.
Ja, ist aber eine Sucht, wenn man einmal damit anfängt. Ist,
ja, okay. Ja, aber muss ja auch nicht sein. Also zum Glück war ich da ein bisschen schlauer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch mal wieder gerne weitermachen. Vielleicht gibt es ja irgendwie, also ich weiß ja, uns hören Tätowierer zu. Vielleicht können wir andere sich auf mir verewigen und schreibt mal.
Übrigens zum Thema, schreibt mal an, Leute. Wir sind immer noch heiß auf Logo-Designs, das muss man sagen. Wir haben so ein, zwei Entwürfe bekommen, freuen uns aber nach wie vor, falls noch weitere Entwürfe dazukommen sollten.
Uns nochmal zu erläutern, was wir unter Logo verstehen. Wir hatten ja damals, als wir es angekündigt haben, das Nike Swoosh erwähnt. Also wir suchen im Prinzip nach irgendeinem einfachen Design, das möglichst einfach und simpel ist, dass man irgendwie gut darstellen kann, aber dass man dann unverwechselbar mit uns verbinden würde. so wie eben die.
Ein gutes Logo ist halt super puristisch, simpel. Es funktioniert sowohl, wenn es ganz, ganz, ganz klein auf dem Kuli gedruckt ist, als auch riesengroß. Das ist halt die Krux dabei, ne? Und das ist halt das, was uns vorschwebt. Das sollte nicht in die Richtung Gemälde gehen, sondern eher in die Richtung wirklich so ein grafisches Element, wenn ihr versteht.
Ja, sehr geil.
Dann hau raus.
Ich habe aber noch ein One Love und ein Dislike zum Ende. Also ein fettes, fettes, fettes One Love. Nachdem ich beim letzten Mal gesagt habe, dass das auf jeden Fall gar Sucuk nicht geht.
Nutella. Gorgonzola.
Was war das für eine Kombination? Sucuk und Camembert oder was habe ich gesagt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Was war das? Achso, Gorgonzola. Ja, Nutella, es geht sowieso nicht. Aber was aber hundertprozentig geht, ist Sucuk mit Rührei. Mein fettes One Love geht an Serhards Küche. Sucuk mit Rührei. Ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Und da sind wir leider auch direkt bei meinem Dislike angelangt, Leute. Mein fettes Dislike ist, dass wir drei es nicht mehr hinkriegen, uns nochmal irgendwie in live zu treffen mit irgendwie so einem coolen Hüttenabend.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es muss nochmal, also kurze Aufklärungsarbeit für die Leute draußen. Wir haben irgendwie so ein paar Mal so eine Hütte gemietet bei uns in der Heimat, so im Wald, und so eine Holzhütte mit Kamin und einfach rumgehangen, schlechte 80er Jahre Horrorfilme gesehen, auf
Hammer.
Schlechten und Konsolen gezockt, Shisha geraucht, Rotwein getrunken, und Serhard hat uns
aber so es war gut, oder? Es war gut.
Mit, Sucuk und Rührei versorgt.
Es war perfekt.
Und
es
das
war perfekt.
Muss einfach nochmal, es war riesig, das sage ich ja, es war großartig, und das muss einfach nochmal passieren.
Das war vor Corona und das war vor diesem Podcast.
Das war während
und ich
Corona.
Finde,
nee, das war auch während Corona.
Nein, das ging dann erst los, Leute.
So, wir hatten Ängste, dass wir vielleicht doch nicht das Ding kriegen, weil wegen Corona und, ja.
Genau. Und danach haben wir es einfach nicht mehr geschafft.
Weil wir alle
so einer Phase im Leben sind, wo wir uns irgendwie umorientiert haben. Danach ist das dann irgendwie zeitlich viel zu kurz gekommen. Aber das wird einfach nochmal Zeit.
Ich muss ja eingestehen, ich habe mich vor ein paar Tagen mit meinen Allerliebsten darüber schon mal unterhalten, weil man guckt ja sich so Fotos so ein bisschen an, ne? Und dann schaut man, und dann habe ich ihr das erzählt nochmal, ne? Mit Hütte und dass man da hingehen kann, und ne? Habe ich noch drüber nachgedacht, dass wir das schon ziemlich lange nicht, also gut, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sie mich heute drauf anspricht, aber ist was dran, ja, das stimmt. Müssen wir machen.
Wir machen jetzt einen Deal. Wir machen jetzt einen Deal, und die Community ist Zeuge. Ja, im Januar nach meinem, also wir feiern da meinen Geburtstag nach quasi. Und da nehmt ihr euch
Januar passt sogar
Zeit,
perfekt, weil
keine
ich habe keine Klausurphase im Januar.
Mein Lieber, du darfst aber auch keine Ausrede finden, ne? Okay, das ist ein Wort. Und Leute, also wenn ihr Bock habt auf so eine geile, entweder Blutrausch oder Stockbrot und Dosenbier Folge aus der Hütte, uns Wein trinken mit irgendwelchen coolen Sega Mega Drive Geräuschen im Hintergrund oder auch von irgendwelchen schlechten 80er Filmen, die wir mittlerweile gesammelt haben, die wir gucken wollen an einem möglichen Hüttenwochenende. Wenn ihr Bock habt auf nur eine Folge mit diesem Flair, dann sagt mal Bescheid, wir freuen uns auf eure Kommentare, und ich glaube, das wird richtig lustig.
Ihr müsst euch vorstellen, im Hintergrund so knackendes Feuerholz im Kamin. Mega. Ja, es riecht einfach nach Sucuk und Rührei. Auch aus euren Kopfhörern raus riecht es danach, einfach weil der Geruch allgegenwärtig ist, ne? Und es gibt dann, keine Ahnung, wie gesagt, schlechte 8-Bit-Sounds aus der Sega Mega Drive und
weiß aber,
wir sprechen dann
über das Ding ist, böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, Sucuk und Rührei, was daran besonders, das kann ja jeder. Ja, aber Serhard lässt uns nicht an den Herd.
Nee, er macht's auch einfach besonders.
Nur das Beste für meine Besties.
Ist so, ist einfach so.
Naja. Jetzt, bevor es jetzt hier zu albern wird, würde ich sagen, sind wir raus, oder was?
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Wir sind raus.
Vielen, vielen Dank. Das war mega, Jungs.
Bis bald. Sehr, du warst ein super Gast.
Tschüss, danke
dir, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Ciao.